Seit den in scheinbar ferner Vergangenheit liegenden Tagen, da wir mit unseren stählernen Gefährten auf den Spuren der Seidenstraße wandelten und Länder wie Usbekistan und Kirgisistan durchquerten, erreichte uns in unregelmäßigen Abständen wiederholt die Kunde von einem verheißungsvollen Land. Einem Land, das noch weitaus ferner unserer Heimat liegt, als Kamele je gegangen waren. Und es hieß, es sei ein Land voll an guten Straßen, mit dem perfektesten Asphalt, den man sich denken könne. Und wunderlicher noch, sei es ein Land mit rücksichtsvollen Autofahrern. Mit Autofahrern, so hörten wir voller Erstaunen, die fast nie hupen. Uns war klar, wir wollen dieses ferne Land suchen und finden, um mit eigenen Augen zu sehen, ob all die wundersamen Geschichten der Wahrheit entsprechen. Und nun, nach all der Zeit und all den Kilometern, standen wir an der Grenze zu diesem Land, Thailand.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 77 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Und ja, Thailand schon nicht mehr in Zentralasien, aber die Verheißung ging bis dahin zurück. Wir haben heute den 5. April 2025 und sind mittlerweile in Ayutthaya, der ehemaligen Hauptstadt, könnte man sagen, von Thailand, also damals vom Siam. Das ist etwa 100 Kilometer nördlich von Bangkok, der heutigen Hauptstadt von Thailand. Ja, und die letzte Episode, die haben wir tatsächlich auch schon aus Thailand veröffentlicht. Allerdings haben wir da erstmal noch alles zu Kambodscha erzählt, was uns dort noch passiert ist, und haben im Grunde einen Schlussstrich an der Grenze gezogen und noch nichts zu unseren Eindrücken, wie es uns denn in Thailand erging, erzählt. Und das müssen wir jetzt nachholen, ob diese Verheißung stimmt zum Beispiel. Was waren jetzt also die Veränderungen, als wir über die Grenze nach Thailand gekommen sind?
Ja, erstmal war Linksverkehr. Plötzlich, also ich meine, es ist ja nicht das erste Mal auf unserer Tour, dass wir Linksverkehr haben, aber bisher hatten wir Linksverkehr tatsächlich nur auf Zypern und da waren wir wirklich nur ein paar Tage, sind eine Handvoll Kilometer gefahren, also kann man fast nicht zählen, dass wir so richtig Linksverkehr hatten. Jetzt ist es auf jeden Fall anders. Wir werden ja knappe 2 Monate in Thailand verbringen und danach wird auch weiterhin in den Ländern, die folgen werden, noch Linksverkehr sein. Das heißt, diesmal im Gegensatz zu Zypern haben wir uns auch gesagt, es lohnt sich wahrscheinlich unseren Fahrradrückspiegel von der linken auf die rechte Seite umzubauen. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal was am Anfang anstand, was durch den Linksverkehr verursacht wurde. Ja, aber dann, wie ist es denn jetzt mit den Straßen und den Autofahrern? Was würdest du sagen? Fühlt es sich wirklich an, als würde man hier auf dem Fahrrad durch das Land und über die Straßen und durch den Verkehr hinweg schweben?
Ja, also aus dem, was wir gerade kommen, also Vietnam, Laos, Kambodscha, fühlt es sich auf jeden Fall so an. Also die Straßen, die sind echt super. Direkt an der Grenze weg hat plötzlich auf thailändischer Seite das schöne neue Asphalt geführt, sogar mit Seitenstreifen, obwohl da eigentlich kein Verkehr war, weil kleine Grenze. Also neuer Asphalt und auch sonst die kleinen Landstraßen, meistens asphaltiert, wenn nicht betoniert. Und auch oft Seitenstreifen, obwohl echt fast kein Auto unterwegs ist. Richtig schön gemacht.
Ja, du sagst jetzt, wo wir da aus Vietnam, Laos, Kambodscha herkommen. Also ich finde auch im Vergleich mit China, Mongolei und dem ganzen Zentralasien, also man muss wirklich bis in die Türkei zurückgehen, wo man irgendein Land findet entlang unserer Route, wo man das ansatzweise vergleichen kann mit der Straßenqualität, oder? Also insofern, das ist schon wirklich ein krasser Kontrast, ein beeindruckender Kontrast gewesen, muss man wirklich sagen. Und ja, ich meine, wie du sagst, Seitenstreifen bei Landstraßen mit wenig Verkehr, insgesamt ist es hier einfach echt ein gutes Verhältnis zwischen Straßenausbau und Verkehr. Also ich meine, auch in Thailand hat man teilweise mal Schotterwege gehabt. Also wenn man möchte, kann man drauf fahren. Haben wir uns auch ausgesucht hin und mal wieder. Aber wenn man halt in Thailand einen Schotterweg fährt, dann kann man sich auch einigermaßen darauf verlassen, dass da dann kein Verkehr ist. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen halt so, wie ich es aus Deutschland kenne. Und in anderen Ländern, selbst in China teilweise, war das halt nicht so. Da fährst du halt einen Schotterweg und hoffst, na gut, wenn das ein Schotterweg ist, wird ja wohl hoffentlich kein Verkehr sein. Und dann brettern da halt trotzdem die ganzen Autos oder was weiß ich alles an dir vorbei. Oder so ist es halt in vielen Ländern, Zentralasien sowieso. Und in Thailand ist es eben nicht so. Und das ist halt echt toll. Selbst schmale Betonstraßen, wo halt nur einspurig sind, hat man halt in Thailand wirklich für sich. Und dann ist das ja auch okay, wenn die Straßen entsprechend so ausgebaut sind, dass sie halt, ne, dass sie halt schmal sind. Wenn dann auch kein Verkehr ist, ist das ja in Ordnung. Und sobald aber mal wirklich Verkehr ist, hat man eigentlich immer einen Seitenstreifen in Thailand. Und teilweise sogar schon vorher. Also super.
Ja, und die Straßenqualität war ja teilweise auch so gut, also der Asphalt so gut, dass wir irgendwo runtergedüst sind und plötzlich hatte ich da über 50 km/h auf dem Tacho und musste plötzlich vor der Kurve total bremsen und so, war ich gar nicht mehr gewohnt, dass die Straße so gut ist, dass ich nicht vorher eh schon bremsen muss vor solchen Kurven. Also ja, richtig, richtig schön. Wenn man jetzt den Verkehr an sich betrachtet, ist der Anteil an Pkw am Verkehr wieder größer geworden, also im Vergleich zu Motorrollern und LKWs, wie es jetzt eher zuvor in den Ländern der Fall war. Aber das ist nicht schlimm, würde ich sagen, denn die Pkw, die hupen hier einfach nicht mehr. Und das ist ja auf jeden Fall ein Vorteil. Da haben wir ja zuvor in verschiedenen Ländern sehr drunter gelitten unter dem dauernden Hupen. Und hier, ja, hupen die Pkw gar nicht mehr. Also ganz selten mal ein leises Hupen zum Gruß, aber so selten, dass es eigentlich nicht erwähnenswert ist. Also so wie auf dem Balkan oder noch nicht mal. Also sehr angenehm auf jeden Fall. Und trotzdem wird aber auch nicht ohne Hupen total eng überholt, sondern die überholen eigentlich mit gutem Abstand, beziehungsweise warten auch mal wieder hinter einem, wenn halt Gegenverkehr kommt und es zu eng ist.
Ja, oder auch wenn mal so ein Auto irgendwie von links reinfährt oder so, also auf unsere Straße einbiegt, dann wird man als Radfahrer wirklich als vollwertiger Verkehrsteilnehmer auch akzeptiert. Und wenn man als Radfahrer Vorfahrt hat, dann wird einem die auch nicht unbedingt genommen. In anderen Ländern hat man halt teilweise so das Gefühl, naja, also mit dem Auto hat man schon immer Vorfahrt vorm Fahrrad. Und das ist halt hier irgendwie auch nicht mehr so, oder? Also das ist wirklich, wirklich schön. Und ich weiß nicht, wir waren ja neulich vor ein paar Wochen mal beim Bike Tour Global Podcast zu Gast und da hatte ich eigentlich auch erwartet, im Vorgespräch war das so ein bisschen so angeklungen, dass er auch die Frage stellen wird, wie hat euch denn eure Reise verändert? Ne, was hat das mit euch gemacht? Weiß ich nicht, ja, ist ja so eine Standardfrage. Und hat er dann letztlich nicht gestellt, aber ich habe mich darauf vorbereitet und habe mir schon zurechtgelegt, da zu antworten, ja, also ich hasse jetzt Autofahrer. Denn das ist schon was, was sich irgendwie so auf dieser Reise entwickelt hat bei mir. War ich aus Deutschland nicht gewohnt. In Deutschland bin ich mit den Autofahrern auch auf dem Fahrrad eigentlich immer klargekommen und auch umgekehrt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, man kam da ganz gut zurecht auf der Straße in aller Regel. Aber zwischenzeitlich war das halt einfach nicht mehr so, dass ich mit den Autofahrern einigermaßen zurechtgekommen bin. Und jetzt hier in Thailand muss ich ja wirklich sagen, dass es mir dieses Land schon ein bisschen den Glauben daran zurückgegeben hat, dass ein friedliches Zusammenleben auf der Straße zwischen Radfahrern und Autofahrern durchaus möglich ist. Ohne dass man irgendwie die ganze Zeit genervt voneinander ist und dass man halt Rücksicht aufeinander nimmt und also ich habe teilweise da schon selbst an mir gezweifelt und an meiner Erinnerung, dass das in Deutschland so war. Aber jetzt hier in Thailand sehe ich halt, ja, das ist möglich und dann wird meine Erinnerung aus Deutschland da wahrscheinlich nicht ganz verkehrt gewesen sein. Stattdessen ist mein Hass auf Hunde zurück. Also ich meine, Straßenhunde oder Hunde, die irgendwelche Grundstücke bewacht haben, die gab es natürlich auch in China, Vietnam und Laos, aber dort waren sie halt doch relativ friedlich, beziehungsweise waren einfach in ihrer Aggressivität ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen, haben mehr Abstand gehalten, sind nicht irgendwie total durchgedreht, wenn wir vorbeigefahren sind. Und hier in Thailand sind die Hunde halt wirklich wieder wie in der Türkei oder so, also wirklich schlimm und nervig. Also es ist halt auch wieder, dass Autos und Roller und so weiter, die können alle an den Grundstücken von den Hunden vorbeifahren, das juckt die irgendwie überhaupt nicht. Einer nach dem anderen, viel Verkehr, aber sobald wir kommen auf unseren Fahrrädern, dann wird durchgedreht und Panik geschoben und dann kommen sie raus, gerannt und rausgeschossen, knurrend, bellend, zähnefletschend. Ja, dann muss man halt wieder anhalten. Gegebenenfalls auch mal mit einem Stein oder mit einem Stock drohen, um sie irgendwie in Schach zu halten. Ich meine, ja, und die Standard-Tricks, die wir auch irgendwann mal in irgendeiner Türkei-Episode beschrieben haben, die funktionieren natürlich auch in Thailand, aber es ist halt trotzdem einfach anstrengend und nervig, wenn man ständig anhalten muss wegen der Hunde. Und es ist ja auch einfach unangenehm, wenn so ein Hund so aggressiv auf einen zukommt und einem offensichtlich nicht freundlich gesinnt ist. Ich meine, natürlich muss man jetzt auch hier sagen, auch in Thailand ist natürlich die Mehrheit der Hunde friedlich, aber es gibt halt hier einfach doch recht viele schwarze Schafe unter den Hunden, also schwarze Hunde, beziehungsweise also quasi der Hund im schwarzen Schafspelz, wenn man so möchte. Und ja, also davon gibt es halt hier einfach in Thailand viel mehr als in den Ländern, die wir zuletzt so hatten.
Also doch noch ein negativer Punkt in Thailand. Aber es gibt ja so viele positive Punkte, die wir ja noch gar nicht genannt haben. Also es gibt wieder eine richtig schöne Infrastruktur, die einem das Radleben einfach entspannter macht oder erleichtert. Und wer hätte das gedacht, was ich jetzt sage, was dazu gehört? Mülleimer. Es klingt komisch, aber es war halt in Laos und Kambodscha so, dass es quasi keine öffentlichen Mülleimer gab und die Leute haben halt ihren Müll selber, also das haben wir auch regelmäßig gesehen, neben die Straße irgendwo einfach hingeschmissen und dann angezündet zum Verbrennen.
Wenn sie es denn angezündet haben. Das war ja dann schon der Fortschritt im Prinzip.
Und dann waren wir uns halt nicht sicher, wo wir unseren Müll loswerden können. Und nach ein paar Tagen läppert sich das halt schon. Das können wir ja nicht alles bis nach Thailand mitschleppen sozusagen. Und ja, hier gibt es wieder Mülleimer, die auch geleert werden. Teilweise gab es sogar Mülleimer für verschiedene Dinge, also recycelbar und nicht. Ob das sich so dran gehalten wird, weiß ich nicht. Aber hier kriegen wir unseren Müll wieder entspannt los und mit gutem Gewissen, würde ich sagen. Ein anderer Punkt, der auch mit einer, ich sag mal, entwickelteren Infrastruktur zusammenhängt und auch das Radleben sehr entspannter macht, gerade wenn es eben so heiß ist und hier in Thailand herrscht halt Hitze eigentlich ständig vor. Hier gibt es wieder öffentliche Toiletten, beziehungsweise vor allem auch Toiletten an Tankstellen und zwar gut in Schuss gehaltene Toiletten an Tankstellen, also sogar mit Behindertentoilette immer und auch mit, ich sag mal in Anführungszeichen, Duschen, weil Thailand, wie in ganz Südostasien, gibt es ja Po-Duschen. Das heißt, um sich sein Po sauber zu machen, nachdem man auf dem Klo war, gibt es da so eine Düse an einem Schlauch neben der Toilette, also ähnlich wie eine Duschbrause, nur ein bisschen konzentrierter und stärkerer Strahl, der da rauskommt und halt kaltes Wasser natürlich, aber das ist hier kein Problem. Also damit kann man sich dann auch abends, wenn man vorhat, danach zu zelten und total vollgeschwitzt ist, gerne mal abduschen und es stört dann auch keinen und wir haben auch Lkw-Fahrer gesehen, die das auch so machen.
Auch eine zivilisatorische Errungenschaft, die man jetzt hier in Thailand wieder sehr viel häufiger antrifft als in den Ländern zuvor, sind Supermarktketten. Nicht nur, aber vor allem sticht da heraus der 7-Eleven. Das ist, glaube ich, auch das erste Land jetzt hier in Thailand für uns, für unsere Tour, wo es 7-Elevens gibt. Die gibt es ja eigentlich auch noch in vielen anderen Ländern, Taiwan zum Beispiel. Aber hier eben auch. Und das ist echt auch echt so ein bisschen ein Ding unter Radreisenden. Also auch das geht nicht nur uns so, sondern halt auch vielen anderen Radreisenden, dass man da halt dann das wirklich so als verlässlicher und regelmäßiger Anlaufpunkt, Anlaufstelle nimmt, um da halt dann im klimatisierten Raum ein bisschen runterzukühlen und halt auch zuverlässig an gewisse Snacks zu kommen, die man halt je nachdem gerne hat und weiß, dass man sie in diesen Läden auch bekommen wird. Man muss nicht jedes Mal wieder neu gucken, wie das Sortiment individuell von Tante Emma-Laden zu Tante Emma-Laden aussieht, sondern man weiß halt im 7-Eleven genau verlässlich, was man bekommt und dann kann man da halt hinfahren. Und die gibt es halt auch überall. Also die gibt es wirklich in jedem kleinen Dorf in Thailand, gibt es halt so ein 7-Eleven. Also ich schätze mal so, man fährt so am Tag an 5 bis 10 7-Elevens vorbei.
Ja, die Punkte, die klingen alle so ein bisschen nach Türkei, ne? Hunde sind schlimm, Straßen sind gut und mit Seitenstreifen, öffentliche Toiletten an Tankstellen und Supermärkte, auf die man sich verlassen kann. Also insofern, Thailand ist schon so ein bisschen ähnlich wie die Türkei für uns, was den Radkomfort angeht. Gibt natürlich auch Unterschiede, zum Beispiel in Thailand ist es immer heiß, in der Türkei war es nicht immer heiß, sondern nur im Sommer. Und ja, woran ich mich jetzt nicht erinnern kann in der Türkei, aber was mir in Thailand sehr häufig aufgefallen ist, sind die Vorgärten oder Höfe von den Menschen hier. Also es ist einfach immer alles schön begrünt. Also begrünt in dem Sinne, dass die Leute so Zierpflanzen, aber auch so, weiß ich nicht, vielleicht mal nur noch so eine Tomate oder so, aber auch viele Blumen und so, alles in Blumentöpfen in ihrer Einfahrt haben. Dadurch sind die Einfahrten alle richtig schön grün, manchmal auch noch eingezäunt oder Tore, das gibt es öfter wieder hier. Aber überall stehen irgendwelche Pflanzen rum in Blumentöpfen auf jeden Fall. Und was es ab und zu dann auch noch so gibt, sind Gartenzwerge, beziehungsweise Gartenelefanten könnte man es hier nennen, weil öfter mal sind es eher so kleine Elefanten, die dann da rumstehen oder andere Tiere oder solche Sachen, die dann das Ganze noch aufhübschen. Ja, und die Menschen hier in Thailand, die da mit ihren Gartenelefanten wohnen oder hinter ihren Blumentöpfen, die sind auf jeden Fall auch immer noch sehr nett, also wie die Menschen überall sehr nett waren, aber hier sehr zurückhaltend verschlossener, würde ich sagen. Aber das meine ich in einem angenehmen Sinne. Also die meisten, die nehmen nicht so viel Notiz von uns. Also die rufen nicht alle Hello und starren einen nicht alle an und sonst was.
Vor allem halt auch nicht dann irgendwie 300 Meter neben der Straße von irgendwo hinten, dass dann jemand Hello ruft und man sich dann irgendwie umgucken muss die ganze Zeit, oh, wo kam das jetzt her und muss ich jetzt irgendwie zurückrufen oder, ne, also ich meine, wenn einem einer entgegenkommt und der Hello sagt, dann ist das ja irgendwie was ganz anderes, als wenn das von irgendwo herkommt die ganze Zeit und man dann immer gucken muss und das ist dann einfach unentspannt auf Dauer und das war jetzt hier nicht mehr so, ne.
Genau, also die Menge macht's ja. Also hier gibt's auch immer noch Leute, die mit dem Roller an einem vorbeifahren und dann Daumen hochhalten oder so. Das ist ja auch super nett und sonst was. Aber es ist nicht mehr so, dass wirklich jeder Zweite oder so Hello schreit oder so. Aber das heißt nicht, dass die Leute irgendwie nicht nett sind oder so. Wenn man sie anlächelt, dann lächeln sie eigentlich immer zurück, auch vom Straßenrand. Oder wenn man mit ihnen irgendwie in Kontakt tritt, zum Beispiel man kauft irgendwas bei ihnen oder so, dann sind sie auch immer super nett und lächeln. Also ich denke, wir fühlen uns ganz wohl bisher mit den Thailändern.
Und dann eine Sache müssen wir mal noch ansprechen, nämlich den Kauf einer SIM-Karte, um hier auch thailändisches Internet zu haben. Wir hatten in Episode 63 zitiert, dass jemand gemeint hätte, ah, das ist super easy in Thailand, du gehst einfach in den nächstbesten 7-Eleven, kaufst eine SIM-Karte, legst sie ein und es funktioniert. Müssen wir jetzt insofern korrigieren, also es ist leider doch nicht ganz so einfach war, denn im ersten 7-Eleven, wo wir das probiert haben, wollten sie uns mal wieder nur überteuerte, extra für Touristen vermarktete SIM-Karten verkaufen.
Aber trotzdem ganz nett und mit Lächeln im Gesicht.
Ja, natürlich. Aber genau, aber sie irgendwie haben sie gemeint, ja, die normalen SIM-Karten, die sind nur für Thailänder, die kann man nicht kaufen als Ausländer, die sind halt dann deutlich günstiger und die sind halt auch, ich meine, die ganzen Touri-SIM-Karten waren teilweise halt auch nur eine Woche lang gültig, das ist ja halt irgendwie nichts für uns. Und deswegen muss man dann in den nächsten fahren, in den nächsten 7-Eleven, haben es da einfach nochmal probiert und die haben dann auch gesagt, haben uns dann auch erstmal die ganzen Touristen-SIM-Karten gezeigt, da haben wir gesagt, wir hätten aber lieber eine Thai-SIM-Card, dann haben sie so komisch geguckt und halt irgendwie, ich meine, die können halt auch kein Englisch, aber die haben dann schon irgendwie, so ganz recht war es ihnen irgendwie nicht oder wahrscheinlich ist es ihnen eigentlich auch egal, aber man hat ihnen gesagt, sie dürfen nicht und dann fühlen sie sich auch unwohl und keine Ahnung. Jedenfalls haben sie uns dann irgendwie so eine SIM-Karte hingelegt mit kambodschanischer Schrift drauf und auch mit einem kambodschanischen Fähnchen oder so, die von den Konditionen, also einen Monat und auch vom Preis und so, so war, wie ich das auch von der Thai-SIM-Karte erwartet hätte, von dem, was ich von anderen Leuten gehört habe. Und ja, aber die war halt offensichtlich quasi an Kambodschaner gerichtet, die vielleicht auch in Thailand arbeiten oder so, dass dann der ganze Kundenservice, auch die ganzen SMS, die ich jetzt bekomme, ist alles auf Kambodschanisch statt auf Thailändisch, aber die haben sie uns dann gegeben und ja, die war dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Ordnung.
Ja, das waren jetzt so ein paar allgemeine Eindrücke, die wir eigentlich schon zu Beginn ja direkt fast am ersten Tag alle in Thailand hatten. Ein paar auch in Relation zu den Ländern zuvor, zu Kambodscha zum Beispiel, hat sich ja direkt an der Grenze was verändert.
Ja, was sich allerdings nicht groß verändert hat im Vergleich zu Kambodscha, aber auch zu Laos hier in Thailand, war die Hitze. Also das Thema Hitze wird uns definitiv auch in Thailand noch begleiten und ich fürchte auch darüber hinaus.
Wir haben ja zuletzt sehr viel über die Hitze gesprochen. In dieser Episode wollen wir mal einen genaueren Blick aufs Klima in Südostasien werfen. Also aktuell sind wir so circa auf 14 Grad nördlicher Breite. Das ist vergleichbar so mit der Sahelzone in Afrika, das heißt im südlichen Rand der Sahara. Damit sind wir also schon deutlich südlicher als der nördliche Wendekreis, der so bei 23 Grad liegt, also ungefähr bei der Nordspitze Vietnams ist der. Und somit befinden wir uns in der tropischen Zone. Und damit spielen auch Regenzeiten und Trockenzeiten relativ große Rolle. Und es bleibt auch eine ganze Weile noch so für uns, nämlich der südliche Wendekreis, also die südliche Grenze der Tropen sozusagen, der geht nämlich erst mitten durch Australien durch.
Ja, dann stellt sich jetzt also die Frage, wann ist denn nun Regenzeit und wann ist denn nun Trockenzeit? Und als Faustregel kann man sagen, dass Sommer immer Hitze bedeutet und auch Regen, denn im Sommer steht die Sonne eben im Zenit, dadurch entsteht eben die größte Hitze und die Hitze, die sorgt dann natürlich auch für eine größere Verdunstung von Wasser und damit für Regen, so mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Und deswegen fällt eben Hitze und Regen so über den jahreszeitlichen Verlauf zusammen. Allerdings gilt natürlich auch, dass nahe beim Äquator, also der verläuft ja knapp südlich von Singapur, es halt gar keinen Sommer gibt. Äquator hat ja in dem Sinne keine Jahreszeiten, also gibt es auch keinen Sommer und keinen Winter. Im Äquator ist es einfach das ganze Jahr über mehr oder weniger gleich heiß und gleich feucht. Also da ist halt immer Sommer, wenn man so möchte. Da ist immer heiß und Regen. Für uns als Reisende heißt es jetzt, wieder so grob als Faustregel, dass man in den Tropen eigentlich lieber in Trockenzeit beziehungsweise eben dann im jeweiligen Winter unterwegs sein möchte, da es eben da dann kühler ist und es gleichzeitig auch weniger regnet. Das bedeutet halt so ungefähr November bis Februar in den tropischen Regionen nördlich des Äquators und Mai bis September in den tropischen Regionen südlich des Äquators. Wie gesagt, das ist jetzt relativ grob und die Faustregeln, damit wollten wir mal anfangen. Wir haben auch auf unserer Webseite, auf der Episodenseite zu dieser Podcast-Episode eine Grafik hochgeladen, wo man das Ganze sich noch ein bisschen detaillierter anschauen kann, also wo man genau sieht, in welchen Monaten wo mehr Regen fällt und wo es entsprechend auch heißer ist. Also es ist quasi so eine Karte, für jeden Monat eine Karte. Und das ist, denke ich, auch eine ganz gute Grundlage für das, was wir jetzt als nächstes besprechen, nämlich wollen wir mal ein bisschen noch genauer uns das Ganze anschauen, auch insbesondere, wie jetzt so genau die Schwankungen sind von Hitze und von Regenmenge, also oder von der Temperatur und von der Regenmenge. Denn grundsätzlich muss man sagen, dass die Regenmenge schon deutlich stärker schwankt als die Temperatur. Also vor allem in dem Bereich zwischen dem Wendekreis und dem Äquator, also jetzt nicht unbedingt direkt am Wendekreis und auch nicht am Äquator, sondern so in der Mitte zwischen Wendekreis und Äquator, dort ist es eben am stärksten ausgeprägt, dass die Temperatur gar nicht mehr so sehr schwankt, aber die Regenmenge extrem schwankt. Also schauen wir uns mal einfach mal drei Beispiele an. Fangen wir an mit dem Klima in der Nähe der Wendekreise. Dort ist es tatsächlich so, dass die Temperatur und der Regen über das Jahr einigermaßen schwanken. Also nehmen wir mal als Beispiel Hanoi, liegt nicht so weit weg vom nördlichen Wendekreis. Dort ist die mittlere Tageshöchsttemperatur im Januar beträgt 19 Grad. Also generell alle Temperaturangaben, die wir jetzt haben, sind immer diese klimatologischen Temperaturangaben, also quasi gemittelt über den Monat. Wir reden eigentlich auch in erster Linie über Tageshöchsttemperaturen, gemittelt über den Monat und dann noch gemittelt über einen Zeitraum von 30 Jahren. Ne? Das heißt, 30 Januare haben im Mittel eine Tageshöchsttemperatur von 19 Grad in Hanoi. Im Juli beträgt diese gemittelte Tageshöchsttemperatur in Hanoi 33 Grad. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Schwankung übers Jahr. Also Januar 19 Grad, Juli 33 Grad. Und genauso schwankt eben auch die Regenmenge, also die Niederschlagsmenge in Hanoi relativ stark. Im Januar liegt sie über den ganzen Monat Januar, wiederum gemittelt über 30 Jahre bei 19 Millimetern. Und im Juli bei 288 Millimetern. Also das ist natürlich auch ein ganz erheblicher Unterschied. Da sieht man also schon sehr schön Trockenzeit im Winter, Regenzeit im Sommer. In der Nähe vom Äquator ist dann einfach beides relativ konstant übers Jahr. Also zum Beispiel in Singapur ist die Tageshöchsttemperatur gemittelt über den Monat tatsächlich ganzjährig, liegt die zwischen 30 und 32 Grad Celsius und die Regenmenge pro Monat liegt eigentlich für jeden Monat irgendwo zwischen 150 und 200 Millimetern. Nur im November und im Dezember sind es noch ein bisschen mehr. Also da sieht man auch im Äquator hat man durchaus gewisse Schwankungen, was die Regenmenge angeht von Monat zu Monat, aber halt doch einfach deutlich weniger als in den Gebieten weiter vom Äquator entfernt. Und dazwischen, also zwischen Wendekreisnähe und Äquatornähe, da liegen ja zum Beispiel eben Länder wie Thailand auf der nördlichen Halbkugel oder Indonesien auf der südlichen Halbkugel, da ist es eben so, dass auf der einen Seite die Temperatur eigentlich relativ konstant ist, aber die Regenmenge ziemlich stark schwankt. Also hier zum Beispiel Bangkok haben wir quasi diese Tageshöchsttemperaturen liegen, wenn man sich die Monate anschaut, alle so zwischen 32 und 36 Grad. Das heißt, der kälteste Monat hat 32 Grad Celsius, der wärmste Monat hat eine Tageshöchsttemperatur im Mittel von 36 Grad. Celsius, also nur eine Schwankung von 4 Grad. Ist jetzt schon nicht so viel, würde ich mal sagen. Aber auf der anderen Seite schwankt eben die Regenmenge doch sehr, sehr stark von 12 Millimetern beim regenärmsten Monat, ist in dem Fall der Dezember, zu 336 Millimetern im regenreichsten Monat, in dem Fall der September.
Ja, und wie sieht das Ganze jetzt für uns aus? Also wir sind ja Anfang Dezember in die Tropen reingefahren. Und solange wir nicht so weit südlich vom Wendekreis waren, also in Nord- bis Zentralvietnam so, da haben wir ziemlich von den nicht so heißen Wintertemperaturen profitiert und auch davon, dass es relativ wenig Regen gab eigentlich insgesamt. Jetzt mittlerweile haben wir April und sind in Thailand. Da kommen wir schon dem Ende der Trockenzeit entgegen. Gut ist, noch gibt es nicht so viel Regen. Schlecht ist, es ist jetzt die heißeste Zeit des Jahres. Das ist sozusagen schon der Frühling, aber es gibt halt noch keinen Regen, der es ein bisschen runterkühlt auch teilweise. Und auch wenn man sich das Klimadiagramm eben anschaut, der April ist in Bangkok der heißeste Monat mit 36 Grad im Schnitt Tageshöchsttemperatur und 27 Grad im Schnitt nachts. Also kühlt nicht wirklich ab in dem Sinne, dass es nicht mehr heiß ist, selbst in der Nacht. Man kann es halt nicht überall perfekt haben. Also das ist natürlich sehr anstrengend in der Hitze hier. Der einzige Wermutstropfen, alle anderen Monate sind hier auch nicht viel kälter. Wie gesagt, der kälteste Monat hat 32 Grad im Schnitt Tageshöchsttemperatur. Und vor allem ist es so, dass wir nach Bangkok dann hoffentlich das Schlimmste hinter uns haben. Danach wird es zumindest wieder etwas kühler, was man ja dem Klimadiagramm entnehmen kann, Richtung Äquator, Richtung Singapur. Außerdem kommt noch dazu, dass wir uns danach eher in Meeresnähe befinden und vermutlich, hoffentlich fühlt sich es dadurch auch ein bisschen kühler an, zumindest, weil da einfach mehr Wind weht. Also hier im Landesinneren hatten wir immer wieder das Problem, gerade nachts, dass der Wind da abgeschwächt hat und dann kühlt es nachts halt auch nicht so runter so richtig. Und dann war das immer sehr unangenehm und am Meer, da geht ja normalerweise ein bisschen mehr Wind und dann wird es dadurch vielleicht auch zusätzlich noch angenehmer. Zu Beginn der Regenzeit fahren wir dann also nach Südthailand und dann geht's in Malaysia, Singapur so über die ganzjährige Regenzeit am Äquator über. Und sollte es uns dann noch nicht zu blöd werden und wir dann noch weiterfahren, dann wäre in Indonesien bzw. Nordaustralien im Juli bis September wieder Trockenzeit. Da sind wir dann ja südlich des Äquators. In Indonesien dann schon noch mit ganzjährigen Temperaturen von 30 bis 32 Grad, aber Australien dann gegebenenfalls schon auch wieder ein bisschen kühler. Zum Beispiel in Cairns im Nordosten von Australien, da soll es im September angenehme 28 Grad Tageshöchsttemperatur haben.
Das waren jetzt also die beiden wichtigen klimatischen Zeiten, Saisons, Regen- und Trockenzeit. Es gibt aber in Südostasien noch so eine quasi so eine Pseudo-Klimasaison, noch eine weitere Saison, die sogenannte Burning Season, also auf Deutsch, weiß ich nicht, würde man sagen, Verbrennungszeit oder so. Verbrennungssaison klingt alles ein bisschen komisch, deswegen bleiben wir mal bei Burning Season. Wie du ja schon in Episode 75 in der Laos-Episode erklärt hast, wird ebenso gegen Ende der Trockenzeit vielfach, werden hier die Felder abgebrannt in Südostasien. Was waren dann nochmal die Gründe dafür? Habe ich schon wieder vergessen, ist schon wieder zwei Episoden her.
Ja, ich habe damals vor allem ja den traditionellen Wanderfeldbau ein bisschen beschrieben, Brandrodung, also einerseits von den Wäldern selbst, von den Urwäldern, die dann danach eben als Felder benutzt werden, und andererseits aber schon benutzte Felder, wie es jetzt vor allem eben in Thailand und in Kambodscha eben der Fall ist und auch dann in den ganzen anderen Regionen hier, dass man einfach die einerseits die Biomasse, die man noch übrig hat, also irgendwelche Erntereste, was nicht benutzt wird, also nicht der Reis selbst, sondern die Pflanzenreste, die noch da sind, werden verbrannt. Und andererseits wird eben das Zeug auf den Feldern verbrannt, damit es eben wieder Nährstoffe bietet für die kommende Saison, für die Regenzeit, wo dann die neuen Pflanzen wachsen und da in den tropischen Böden eben selber keine Nährstoffe drin sind, brauchen die diese Asche, diese Nährstoffe durch die Pflanzen von oben als Dünger sozusagen. Und ja, das wird eben überall dort betrieben, wo es Felder gibt, also ganz Südostasien. Und dazu kommt noch, dass aber auch Waldbrände entstehen, entweder eben extra gelegte Waldbrände oder aus Versehen, dass es von Feldern noch übergreift auf irgendwelche Wälder, die keine Felder sind. Und das passiert eben alles in der Trockenzeit, wo alles eben trocken genug ist, um abgefackelt zu werden und um bereit zu werden für die kommende Regensaison.
Also von Berichten von anderen Radreisenden und so hatten wir immer gehört, dass das eben so vor allem dann gegen Ende der Trockenzeit besonders schlimm ist. Das heißt so ab ungefähr Mitte Januar bis April oder so weiter, also jetzt nördlich des Äquators. Und es sorgt dann, ja, sorgt halt einfach für schlechte Luft, dass da so viel Zeugs verbrannt wird. Ist natürlich am schlimmsten dort, wo großflächig Landwirtschaft betrieben wird und wo vielleicht auch das Meer mit seinen reinigenden Winden weit weg ist. Das heißt, vor allem am berüchtigtsten dafür ist, glaube ich, schon so Nord- und Nordost-Thailand, aber auch Kambodscha, Teile von Laos, gegebenenfalls auch manche Ebenen in Vietnam.
Ja, also wenn es interessiert, es gibt da so eine Seite, iqr.com von irgendeiner Schweizer Firma, iqr, die da die Luftqualitätsindexe, also das wird in Air Quality Index gemessen. Da kann man sich die Karte für Südostasien aufmachen und dann ab einem Index von 100 ist es dann so orange und dann ist es für sensiblere Personen ungesund, aber für nicht sensible Personen noch in Ordnung, und ab 150 ist es für alle total ungesund. Und wenn man sich dann Nordthailand anschaut, ist alles komplett rot, also Werte über 150. Und um Bangkok rum ist es natürlich ein bisschen schlimmer, weil da dann noch die ganze Luftverschmutzung durch Autos und so dazukommt. Und wir haben gerade Glück, bei uns ist es heute, wo ich drauf schaue, nur gelb, das heißt noch unter 100, also nicht ganz so schlimm gerade. In Laos ist es gerade sehr schlimm, auch sehr rot. Also ist ganz interessant, sich da mal die Karte um diese Jahreszeit anzuschauen, wie rot das da alles ist.
Das heißt, packst du das auch in die Shownotes?
Kann ich machen, ja.
Jedenfalls, was wir da dann auch entsprechend so gehört haben von anderen Radreisenden und auch Allgemeinreisenden eigentlich, ist, dass das halt wirklich die schlechteste denkbare Zeit ist, um dann dort in diesen Regionen zu sein und vor allem natürlich auch Rad zu fahren. Also dann vielleicht doch lieber in der Regenzeit im Zweifelsfall als während der Burning Season. Oder halt manchmal halt auch geschrieben, dass sie dann halt wirklich nur mit Maske im Prinzip Fahrrad fahren konnten. Aber letztlich hatten wir nicht so wirklich eine Wahl, ne? Also es stand jetzt halt hier an für uns. Wir wollten jetzt oder konnten jetzt nicht noch irgendwie weitere Monate warten und irgendwie, also auch vom Visum und keine Ahnung, von unseren gesamten Reiseplänen. Das heißt, wir mussten da jetzt im Prinzip schon so ein bisschen durch. Wir sind jetzt ja jedenfalls mal in Ostthailand, vielleicht jetzt nicht ganz in Nordostthailand, aber hier ist ja auch recht viel Landwirtschaft. Und ich meine, im Vorfeld hat man uns ja schon auch ein bisschen gefragt, wie wird das so sein? Fährt man dann einfach ständig durch die Rauchfahnen, weil links und rechts von der Straße einfach überall Feuer brennen? Also quasi so ein bisschen so wie auf einer trockenen Schotterstraße mit ständigem Lkw-Verkehr, wo dann ein Lkw nach dem anderen Staub erzeugt, nur dann hier eben ein Feuer nach dem anderen Rauch erzeugt statt dem Staub. Mit dem zusätzlichen Effekt, dass man diesem Rauch dann nicht mal mehr irgendwie beim Zelten abends oder so entkommen könnte. Und da muss man jetzt sagen, unseren bisherigen Erfahrungen nach, also es ist jetzt eigentlich nicht so, dass man irgendwie ständige Rauchfahnen oder so hat neben der Straße. Es ist eher so ein genereller Smog in der Luft. Einfach sehr trüb. Ja, wie halt Smog in der indischen Großstadt oder so weiter. Also man fährt jetzt nicht direkt durch Rauch, aber einfach die Luft insgesamt überall ist halt einfach relativ schlecht. Man hat dann so ein leichtes Kratzen im Hals. Vor allem auch um An Long Beng in Kambodscha rum war es eigentlich noch schlimmer als jetzt in Thailand in den ersten Tagen. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
diesen Teil zu den Klimagrundlagen, den haben wir tatsächlich nicht jetzt aufgenommen, sondern schon vor ein paar Tagen haben wir diesen Einspieler aufgenommen. Und seither haben wir auch immer noch nichts von der Burning Season, also nicht mehr, als wir da hatten, von der Burning Season mitbekommen. Auch jetzt bis Ayutthaya rein. Was hier jetzt natürlich ist, ist ein bisschen mehr Smog durch den Verkehr vielleicht. Das nimmt jetzt in der Bangkok-Region ein bisschen zu. Aber vom Burning her eigentlich nicht.
Ja, also nach diesen ganzen allgemeinen Themen springen wir vielleicht nochmal kurz zu unserer Einreise nach Thailand zurück und folgen nochmal so ein bisschen unserer Route seit der Grenze bis Ayutthaya. Also wir hatten ja schon in der letzten Episode erzählt, dass wir über so eine Bergkette rüber mussten und oben auf der Bergkette war dann im Prinzip auch die Grenze. Das heißt, wir hatten ein relativ flaches Land auf kambodschanischer Seite und eben auch auf thailändischer Seite, aber mussten eben einmal rüber über diese Bergkette und sind dann eben von der Bergkette auf dem perfekten Asphalt mit über 50 km/h, wie du es vorhin erzählt hast, runtergefahren dann in die thailändische sogenannte Korat-Hochebene. Das ist nämlich dann genau genommen der Name dieser relativ flachen Landschaft auf der thailändischen Seite der Grenze. Korat-Hochebene ist auch die mehr so die geografische Bezeichnung generell, also jetzt oder eher so politisch wird die Region weniger als Korat-Hochebene bezeichnet, sondern ist vor allem als Isan bekannt. I-S-A-N, Isan. Und also Isan ist jetzt genau dieses große Ohr im Nordosten Thailands, so 400 mal 400 Kilometer groß ungefähr. Also dieser Landesteil, der da so ein bisschen nach Nordosten raussteht und der dann von Laos und Kambodscha eingerahmt wird. Und Isan, also dieses Ohr, das ist dann eben auch ungefähr deckungsgleich eigentlich auch mit der Korat-Hochebene. Wobei das Hoch in Hochebene ist hier eher relativ. Also wir befinden uns da in dieser Hochebene bei so 200 Metern über dem Meeresspiegel. Ja, also wir sind dann von Süden, also von Kambodscha, ziemlich zentral nach Isan eingereist, aber dann direkt hinter der Grenze, nach dem Grenzübertritt, nach Westen abgebogen und dann quasi parallel zur kambodschanischen Grenze innerhalb von Thailand nach Westen gefahren.
Und da, abgesehen jetzt von den ganzen Annehmlichkeiten, die Thailand generell bietet, die wir ja am Anfang schon besprochen haben und was ja auch wieder eine sehr angenehme und interessante Abwechslung war, gerade zum Radfahren, ja, abgesehen davon war dieses Isan landschaftlich jetzt nicht besonders spektakulär. Aber da Thailand zum Radfahren plötzlich wieder so angenehm war, hat es uns auch nicht so besonders gestört, dass wir jetzt erstmal nicht die Hammerlandschaften hatten hier.
Es gab genug andere Sachen, die neu waren, sodass jetzt die weniger spektakuläre Landschaft uns nicht besonders gelangweilt hat, sagen wir es so, oder?
Ja, genau. Also man fährt da im Grunde über den perfekt asphaltierten Straßen da, vor allem halt an Feldern entlang, gegebenenfalls auch mal so kleinere Plantagen und dann halt mal ein paar kleine Dörfer dazwischen. Aber trotzdem war es irgendwie nicht so vom Eindruck her ausgetrocknet, weil irgendwie zwischen den Feldern hatten sie immer recht viele Bäume stehen lassen oder auch mal ein bisschen Gras. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Baumplantage war, ist Gras drunter gewachsen, dadurch war es ein bisschen grüner. Und sonst was, also man kann jetzt nicht wirklich von Wäldern sprechen normalerweise, aber trotzdem gibt es eben viele Bäume, selbst da, wo jetzt eigentlich Reisfelder sind. Und oft steht vor allem auch zwischen der Straße und den Feldern so eine Baumreihe oder auch mal zwei, sodass man auch ein bisschen Schatten auf der Straße hat, das ist auch sehr angenehm. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass die Felder und Plantagen nicht so riesig sind hier, sondern eher begrenzt, zumindest was wir jetzt gesehen hatten, sodass halt nirgendwo jetzt Monokultur bis zum Horizont war, jetzt wie bei diesen vietnamesischen Monokulturwäldern zur Holzwirtschaft. Und auch, was hier jetzt überhaupt nicht vorkam in Thailand, dass wir irgendwelche Flächen haben, wo halt komplett mit verbrannter Erde bedeckt waren. Also es war wirklich sehr selten, dass wir wenige Stellen mit verbrannter Erde gesehen haben.
Ja, ich meine jetzt hier in Isan, da wird es schon auch so sein, dass da halt, bevor die Menschen da ihre Felder angelegt haben, da halt alles schön voll war mit Urwald, genauso auch wie bei den Monokulturwäldern in Vietnam. Aber ne, durch diese viele verschiedene kleinere Felder und viele Bäume stehen noch überall neben der Straße zwischen den Feldern, wirkt es halt einfach nicht so krass wie die totale Vergewaltigung der Erde. wie das halt in Vietnam teilweise der Fall war, wie es teilweise auch in Laos der Fall war, wo halt der Urwald überging, nicht in eine immer noch relativ grüne und vielfältige Felderlandschaft, sondern wo der Urwald überging in abgebrannte, öde Erde. Einfach, wenn man halt wirklich großflächig einfach der Urwald abgebrannt wurde und dann war da halt nichts mehr.
Ja, es wäre interessant zu wissen, ob, wenn Laos sich weiterentwickelt und irgendwann in ein paar Dutzend Jahren dann das dort genauso aussieht oder nicht. Kann ich nicht ganz einschätzen.
Möglich, wobei damit dann natürlich auch einhergehen würde, dass wahrscheinlich von dem richtigen ursprünglichen Urwald noch weniger übrig ist. Wenn auch die Frage, ob das so erstrebenswert ist, aber ja. Ja, ich meine hier in der Landschaft so, ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus auch mal noch die ein oder anderen Vogelarten gibt oder vielleicht auch manche Insekten, die halt mit dem Lebensraum immer noch ganz gut zurechtkommen hier. Und das war halt teilweise mit den Monokulturwäldern in Vietnam, da ist halt nichts mehr, ne? Da gibt es halt diesen Baum und sonst nichts an Leben.
Ja, was es subjektiv für uns halt noch grüner macht oder angenehmer zum Durchradeln, ist halt, dass in den Vorhöfen der Leute, die ihre Grünpflanzen haben, uns einfach nicht so staubig ist, dadurch, dass da halt die Asphaltstraße durchführt und nicht irgendeine Schotterstraße und der ganze Staub neben der Straße liegt und alles noch ein bisschen brauner macht.
Die erste Nacht in Thailand haben wir dann bei so einem Stausee verbracht im Zelt. Wir haben dann da gezeltet. Also apropos, Wildzelten in Thailand war jetzt auch eigentlich kein Problem. Einfacher als in Vietnam, würde ich sagen, wenn man es damit vergleichen möchte. Ich meine, gut, der Zugang zu diesem Stausee war zwar durch so eine Schranke versperrt, aber das haben wir halt einfach mal angenommen, dass das für Fahrräder, dass das für uns jetzt schon nicht gelten wird und sind dann einfach unter der Schranke durch. Das ging auch ganz gut. Und dann ist man noch durch so einen kleinen Wald durchgelaufen, haben dann auch erst gedacht, lass uns lieber mal gut versteckt im Wald das Zelt aufbauen. War jetzt ja zum ersten Mal Zelten in Thailand, da ist man vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger. Aber dann haben wir später dann festgestellt, dass es im Wald halt einfach total windstill war, logischerweise. Und das ist halt nicht ideal in einem Klima oder bei einem Wetter, wo es halt tagsüber 37 Grad hat und nachts halt auch nicht auf unter 27 Grad runterkühlt, so wie es halt war an diesem Tag. Und dann haben wir uns tatsächlich kurzzeitig entschieden, naja, komm, lass das Zelt nochmal abbauen und haben uns dann doch näher quasi zum See gestellt, wo nicht so viele Bäume waren, wo nicht so viel Wald war. Und es war dann tatsächlich auch besser. Da kam dann eher mal noch eine gar nicht mal so unkräftige Brise teilweise sogar durch das Zelt durchgeweht. Haben natürlich wieder ohne Überzelt übernachtet, sondern quasi nur mit dem Innenzelt, also nur mit dem Moskitonetz im Prinzip.
Ja, das letzte Mal, dass wir noch mit Überzelt geschlafen haben, das war noch in Vietnam. Seither war es immer zu heiß. Seither waren wir nur noch mit Innenzelt unterwegs. Trotzdem legen wir halt immer noch das Überzelt neben dem Innenzelt parat, damit man es drüber ziehen kann nachts, falls es halt zu regnen anfängt. Weil dann ist auch trotz Hitze, will man sich den Regen vielleicht dann doch nicht antun, dass es auf einen runter regnet. Wäre zwar kühl, aber alles wird nass.
Dieser Stausee da, den wir da gezeltet haben in der ersten Nacht, der war jetzt auch nicht so viel sauberer als der Mekong, muss man sagen, aber er war halt damit immer noch sauberer als wir an diesem Tag, die wir da den ganzen Tag bei 37 Grad Fahrrad gefahren waren. Und deswegen haben wir dann trotzdem entschieden, uns in dem Stausee auch zu waschen. Sind am nächsten Morgen wieder früh aufgestanden, also haben es tatsächlich auch geschafft, einigermaßen so ungefähr um 6 Uhr, also ungefähr mit Sonnenaufgang auch tatsächlich loszufahren und haben dann eben nochmal einen weiteren Tag da mit Radfahren durch die Felder in dieser Isan-Region verbracht. Sind ja dann auch dank der relativ flachen Landschaft und den guten Straßen trotz der Hitze ganz gut vorangekommen. Als es dann aber halt gegen Mittag richtig unangenehm heiß wurde, wie gesagt, halt so 35 bis 40 Grad so in dem Dreh waren so die Tageshöchsttemperaturen. Und da war halt dann irgendwie kein nennenswertes Dorf in der Nähe und wir hatten dann aber auch nicht mehr so viel zu essen dabei für eine längere Pause, um die Mittagshitze auszusitzen und so. Deswegen mussten wir uns dann noch ein bisschen durch die Hitze durchkämpfen bis in den Ort Ban Croat. Sind dann dort um 15 Uhr angekommen und da gab es dann tatsächlich so ein Restaurant, das auch an so eine Pension angeschlossen war. Da haben wir dann quasi zu Abend gegessen, also in unserem aktuellen Rhythmus ist 15 Uhr im Prinzip Abendessenszeit. Und am Nebentisch saßen dann so ein paar ältere Herren und haben sich so auf Deutsch oder teilweise, also manche von denen haben auch Schweizerdeutsch gesprochen. Ab und zu ist dann auch mal noch ein neuer älterer Herr mit dem Motorrad angefahren gekommen und hat sich zu denen dazugesetzt und hat die Kellnerin immer sofort, ohne irgendwie eine Bestellung abzuwarten, ein Getränk gebracht, aber auch immer ein verschiedenes, also mal ein Bier, mal eine Cola oder so. Also sie wusste anscheinend genau, wer was trinkt. Es waren offensichtlich dort Stammgäste. Also ja, wahrscheinlich halt ältere Herren, die aus Deutschland bzw. aus der Schweiz nach Thailand ausgewandert waren, um dort so ein bisschen in einem günstigen, warmen Land ihren Lebensabend zu verbringen, oder? So hatte ich jedenfalls den Eindruck. Also dieses ist ja auch so ein bisschen so ein klassisches Bild. Haben wir da tatsächlich hautnah erlebt.
Nach dem Essen sind wir dann wieder aufgebrochen und haben uns einen Zeltplatz gesucht. Und als wir das Innenzelt aufgebaut haben, haben wir gedacht, hey, irgendwas stinkt da komisch. Das Zelt stinkt irgendwie komisch. Und als wir dann das Überzelt aufgefaltet haben, ja, da haben wir leider einen plattgedrückten Frosch am Überzelt kleben sehen. Also dadurch, dass wir es halt morgens noch in der Dämmerung eingepackt haben und es war halt so gefaltet neben dem Innenzelt gelegen, weil wir haben es ja nicht drüber gezogen, weil wir es nicht gebraucht haben, hat ja nicht geregnet, haben wir es halt einfach eingerollt, ohne es auszuschütteln oder darauf zu achten. Und ein unglücklicher Frosch hatte sich da wohl drin verschanzt und nicht um Hilfe gerufen. Kann ja als Frosch auch schlecht.
Naja, Quark hätten wir schon verstanden in dem Kontext dann, oder?
Ja, ist uns jedenfalls nicht aufgefallen, leider. Und so wurde der wahrscheinlich zerquetscht. Ja, und klebte nun am Zelt.
Ja, und dann bist du den ganzen Tag mit dem Zelt im schwarzen Packsack hinten auf dem Fahrrad rumgefahren. Da hat es wahrscheinlich irgendwie 60 bis 80 Grad dann drin, wenn dann die Sonne voll drauf scheint. Das heißt, der wurde auch dann noch schön durchgekocht, der Frosch. Erst platt gedrückt, dann durchgegart, aber ja, irgendwie hat dann halt das Zelt gestunken. Ich meine, nachts das Innenzelt, wenn wir das so aufstellen, ohne Überzelt drüber und ein bisschen eine Brise geht, das lüftet eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, am nächsten Morgen hat man eigentlich nichts mehr gerochen oder so. Aber dann packt man es halt wieder zusammen mit dem Überzelt zusammen in die Tasche und dann wird es wieder gekocht am nächsten Tag auf dem Fahrrad. Und es hat dann schon so ein paar Tage gedauert, bis der Gestank, wenn man abends dann den Zeltbeutel wieder aufgemacht hat, bis der dann nicht mehr so richtig. Ich meine, letztlich, selbst jetzt, glaube ich, beim letzten Mal zelten, man hat es immer noch ein bisschen gemerkt. Und das ist jetzt eine Woche her oder so.
Aber du hast mich da mit dem Kochen im Überzelt gerade auf eine Idee gebracht. Also wir hatten ja bisher das Glück, noch kein Pech mit Bettwanzen gehabt zu haben, aber von anderen hört man das ja ab und zu und was man dagegen tut. Aber falls wir mal das Problem haben, stopfen wir einfach alles in meinen Ortliebsack und stellen es in die Hitze, dann wird es da durchgekocht und wahrscheinlich sterben alle ab. Ja, das war dann ja unser zweiter Zeltplatz in Thailand und von dort waren es noch 20 Kilometer bis Phanom Rung. Das ist also dieser Khmer-Tempel, über den wir aber schon in der letzten Episode berichtet hatten, weil die alten Khmer ja thematisch besser zu Kambodscha passen als zu Thailand. Aber dieser Tempel, der steht halt auf dem heutigen Gebiet von Thailand und deswegen haben wir uns den halt hier erst angeschaut. Der lag ja so obendrauf auf einem Vulkan, da mussten wir dann hochfahren, recht steil eigentlich. Gute thailändische Straße, recht steil hoch. Und beim Runterfahren eben muss man echt aufpassen zu bremsen, weil die Straße so gut ist, aber die Kurven dafür viel zu eng. Und ja, am Fuße auf der anderen Seite, da haben wir dann früh Feierabend gemacht, mal wieder, um nach ein paar Tagen wieder eine Dusche zu haben, eine richtige Dusche, nicht nur so ein Bad oder so eine Tankstellendusche. Und zwar haben wir in einem sogenannten Smart Resort übernachtet. Wobei hier eigentlich alles, was irgendwelche Gäste beherbergt, irgendwie Resort heißt, haben wir den Eindruck. Also überall steht Resort am Straßenrand und das ist dann vom Preisniveau her kann das dann auch alles sein. Also super billig oder super teuer. Also das, wo wir da jetzt waren, waren zum Beispiel einfach so ein paar Bungalows. Also was heißt einfach, die waren schon recht hübsch gemacht und da ja, standen halt da rum. Auf dem Grundstück hatte man jetzt keine besonders tolle Aussicht, aber war ganz nett und sehr sauber. Und da konnten wir einen schönen Ruhetag machen und dort haben wir dann auch die letzte Episode veröffentlicht.
Genau, Ruhetag heißt, wir haben dort zwei Nächte verbracht und in der zweiten Nacht hat es dann auch gewittert und das war tatsächlich sehr, sehr glücklich für uns, denn das Wetter hat sich dadurch dann insgesamt und auch relativ nachhaltig abgekühlt. Also wirklich die nächsten Tage dann waren fast 10 Grad kälter als die Tage zuvor. Also wir hatten dann nur noch in Anführungsstrichen Tageshöchsttemperaturen, die so im Bereich von 27 bis 30 Grad lagen. Nachts ist es sogar auf unter 25 Grad, vielleicht mal sogar 22 Grad abgekühlt, also wirklich sehr, sehr angenehm zum Radeln. Und wenn dann halt noch die Sonne hinter den Wolken ist, es war relativ bedeckt, das heißt, man hat auch nicht mal bei 27 bis 30 Grad die direkte Sonneneinstrahlung, dann ist es echt fast angenehm, muss man eigentlich sagen. Dann sollte es so viel kälter dann irgendwie auch gar nicht mehr sein. Und dann konnten wir halt auch teilweise wieder uns erlauben, morgens etwas länger zu schlafen, weil man halt auch noch nachmittags vernünftig Fahrrad fahren konnte.
Ja, und zwei solche angenehmen Fahrtage später haben wir zufällig auch noch einen kostenlosen Campingplatz auf der Landkarte entdeckt und sind da hingefahren. Also das war so eine kleine Rasenfläche an einem Stausee. Und dieser Campingplatz, der wurde betrieben von der staatlichen Straßenbehörde, der wir ja eigentlich schon die guten Straßen zu verdanken haben. Also ich glaube, Department of Rural Roads, also Landstraßen heißt die. Und jetzt haben wir auch noch diesen kostenlosen Campingplatz zu verdanken gehabt, der echt gut war. Also es gab saubere Toiletten und Duschen, halt mit kaltem Wasser. Aber was braucht man mehr in Thailand? Wer will da heiß duschen? Ich glaube, selbst im Hotel vorhin habe ich eher kalt geduscht.
Das Leitungswasser hat ja hier auch einfach, wenn es kalt ist, schon quasi als Grundtemperatur halt irgendwie 25 Grad oder so. Das ist ja nicht wirklich kalt.
Genau, also das ist auch gar nicht nötig hier. Und wieder super dieser Campingplatz und das, also in Kombination damit, dass die Leute auch wieder campen gehen, dass sowas überhaupt nötig ist oder Sinn macht, so einen Campingplatz da zu organisieren. Das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie entwickelt Thailand einfach ist.
Wir haben in diesen Tagen noch eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar haben wir Mangopflaumen entdeckt für uns, sage ich mal. Das sind Früchte von der Größe einer Pflaume, aber von der Farbe einer, eigentlich nicht von der Farbe einer Mango, eher von der Farbe einer Aprikose, aber mit der Oberflächenbeschaffenheit einer Mango, sagen wir es so. Also mit glatter Schale, nicht mit dieser leicht pilzigen Schale wie bei der Aprikose. Ja, die sie halt hier überall am Straßenrand verkauft haben und die eigentlich, also ich habe zwar gelesen, es schmeckt nach Mango so ein bisschen, die Mangopflaume, und ist auch quasi verwandt biologisch mit der Mango. Wenn ich so gegessen habe, hat es mich eigentlich eher an die Kakis erinnert, die wir damals in Israel und in Palästina vor allem viel gegessen haben, weil die Schale schon relativ dick ist dafür, dass man sie mitessen kann. Das war auch dein Kritikpunkt an der Frucht, ne?
Ja, ich meine, das Fleisch hat ja ganz gut geschmeckt, aber nee, mit der Schale mag ich es nicht so.
Ja, ich meine, du warst auch damals schon nicht so sehr die Kaki-Freundin wie ich. Ich glaube, ich habe damals auch deutlich mehr Kakis gegessen als du, ne? Insofern setzt sich das jetzt halt hier fort. Aber eine Frucht mehr, die wir mal gegessen haben in unserem Leben.
Ja, und zum Glück gibt es in Thailand ja auch immer noch Mangos und auch immer noch Bananen. Und wenn wir schon dabei sind, kann man ja auch ein paar Preise nennen. Das Preisniveau in Thailand ist nämlich immer noch gering. Also Bananen gibt es immer für so 60 Cent für so einen Strunk, den wir früher auch in Vietnam schon gekauft haben. Fast sogar günstiger hier noch als in Vietnam. Also minimal. Also günstig für Obst und Gemüse und so Zeug am Straßenrand.
Wie viele Bananen sind an so einem Strunk?
Vielleicht so ein Dutzend kleine Bananen, also diese kleinen 10 bis 20 Zentimeter langen Bananen.
Ja, das ist schon echt voll in Ordnung. Und ich meine, was hingegen nicht so dolle war bisher, wo wir jetzt nicht so die guten Erfahrungen gemacht haben, war das Essen in Thailand in Restaurants. Ne? Ich meine, zum einen, ich glaube, wir haben erstmal Nudelsuppe gegessen, die es halt vorher auch schon gab, wo man halt wieder gegessen hat und irgendwie danach genauso hungrig war wie zuvor, weil halt einfach nichts dran ist. Das war man ja schon gewohnt. Dann haben wir es mal probiert mit so einer Pizzabude. Es gibt in Thailand, also in Isan jedenfalls, hier zuletzt ist mir gar nicht mehr so oft aufgefallen, aber in Isan am Anfang gab es tatsächlich in ganz vielen kleinen Dörfern so Pizzastände am Straßenrand, die dann im Topf Pizza gemacht haben. Die hatten so einen Deckel mit so einem elektronischen Gerät oben auf dem Deckel und das, weiß ich nicht, simuliert vielleicht einen Backofen, dass man so Backofen-Atmosphäre im Topf herstellen kann. Da haben die ihre Pizza drin gebacken. Aber es ist halt, Pizza mit Ketchup und weil jetzt konnte man schon essen, aber man darf es natürlich nicht wirklich Pizza nennen. Ne? Das würde selbst ich sagen, und ich mag Pizza Hawaii und das kannst du jetzt wirklich nicht mehr Pizza nennen. Und dann ist es halt auch echt eine mini kleine Pizza.
für dann gar nicht so günstig. Also wir haben gesagt, als wir die ganzen Pizzabuden gesehen haben, haben wir gesagt, komm, lass das mal am Anfang probieren. Nicht, dass es total super ist und wir finden es erst raus, kurz bevor wir nach Malaysia ausreisen. Also haben wir es halt mal gemacht und naja, wahrscheinlich war es das letzte Mal. Auf der anderen Seite muss man sagen, als wir dann nochmal essen gegangen sind in einem thailändischen Restaurant, war es jetzt auch nicht so viel besser, ne? Was haben wir da bestellt und was haben wir bekommen?
Wir haben einen Pilzcurry bestellt und ein Hähnchencurry. Ja, und das war jetzt nicht so geil. Also es war eher so suppiges Curry. Also Thai-Currys sind, glaube ich, allgemein eher so flüssiger. Aber das war halt eigentlich wie eine Suppe mit so komischem Gemüse. Ich glaube, Zitronengras drin und in deinem Fall Pilze und bei mir halt Hähnchen. Aber nicht Hähnchen, wie ich es erwartet hätte, sondern das war halt eigentlich nur die Füße von Hähnchen zerhackt. Also fast nur Knochen und Haut und so Zeug. Und auch dieses Zitronengras kann man halt irgendwie nicht essen, weil das so fest oder hart ist und letztendlich haben wir fast, oder ich habe, du konntest ja wenigstens die Pilze essen, ich habe fast nur den Reis mit der Suppe, der Brühe gegessen, also das war so ein bisschen ein Reinfall, ja, das trauen wir uns vielleicht erstmal nicht wieder. Ich hoffe wirklich, unsere Erfahrungen mit thailändischen Restaurants werden noch besser. In den nächsten Episoden können wir da hoffentlich Besseres erzählen. Bisher, was uns bisher vor allem nur gefallen hat, war Fried Rice, also gebratener Reis, den es ab und zu dann auch abgepackt gibt am Straßenrand. Also da gibt es manchmal so Stände, die halt so in schönen Plastik verpackt verschiedene Dinge, Reis oder auch komisches Zeug mit Fleisch natürlich auch, aber zum Beispiel auch diesen gebratenen Reis verkaufen. Sieht aus, als wäre das für irgendwelche Arbeiter, zum Beispiel Straßenarbeiter, die sich das als Lunchpaket mitnehmen und ja, war für uns entsprechend auch ganz gut. Also wir sind nicht verhungert, weil es nichts gab. Aber
es war knapp. Nah dran. Der Campingplatz hier von dieser Straßenbehörde, der war schon relativ nahe beim doch recht berühmten, kann man vielleicht sagen, jedenfalls unter Thailand-Touristen berühmten Khao Yai National Park. Der Khao Yai National Park, der umfasst eine Bergkette, die sich nordöstlich von Bangkok in Ost-West-Richtung erstreckt. Wir sind ja von Nordosten gekommen, das heißt, wir haben dann so die Parkgrenze ganz im Nordosten dieser Bergkette und dieses Nationalparks erreicht. Und dann sind wir zunächst mal so eine 34 Kilometer lange Schotterstraße am nördlichen Nationalparkrand nach Westen gefahren. Also die Straße war wirklich auf der Grenze des Nationalparks. Das heißt, auf der linken Seite in dem Fall war Nationalpark, war Urwald, Primärwald teilweise wahrscheinlich auch. Und auf der rechten Seite waren dann quasi Felder. Wobei man sagen muss, dass auch hier wieder zwischen den Feldern und der Schotterstraße wirklich mal noch 1, 2, 3, 4 Baumreihen Urwald teilweise waren, sodass man zumindest abschnittsweise wirklich das Gefühl hätte, dass man wirklich auf dieser Schotterstraße mitten durch den Urwald durchfährt, wenn man mal nicht zu genau nach rechts vom Fahrrad runtergeschaut hat. Und also war wirklich richtig schön. Da war wieder ein Beispiel, kein Verkehr. Ich glaube, auf den 34 Kilometern, wir haben keinen einzigen Menschen gesehen. Jedenfalls ist uns auf dieser Straße keiner entgegengekommen. Wenn wir einen Menschen gesehen haben, dann rechts durch die Bäume irgendwie auf dem Feld. Wirklich super angenehm. Es war auch schön schattig, weil es halt eine super enge kleine Schotterstraße war. Links und rechts direkt die Bäume. Das heißt, die waren dann hoch genug und sind dann teilweise auch über den Weg drüber gewachsen und haben so ein Schattendach gebildet. Und ja, also quasi ein Radweg nur für uns. Und dann halt noch ein bisschen abenteuerlich, weil durch den Urwald durch. Und das jetzt nicht, ne, das ist jetzt nicht für Touristen gemacht oder so, eher für die Ranger oder so, die da ab und zu entlangfahren. Aber von denen haben wir auch keinen gesehen. Also war auch ein bisschen abenteuerlich auf jeden Fall. Vielleicht auch mehr, als dir lieb war?
Vielleicht, weil das kein Verkehr war, lag vielleicht auch daran, dass wir zwei Blockaden zu überwinden hatten, wo einfach so ein Baum umgefallen ist. Und zwar ein ganz schön dorniger Baum. Das heißt, da konnte man nicht einfach was zur Seite räumen und dann mit den Fahrrädern vorbeifahren oder so. Aber wir haben zum Glück immer irgendwelche Schneisen dann wieder ein paar Dutzend Meter vorher gefunden, wo sich schon mal jemand dann aufs nächste Feld dann links durchgeschnitten hat, sozusagen einen Weg, wo man dann auf die andere Seite kurz konnte übers Feld und dann hinter der Blockade wieder auf den Weg. Also es ging schon. Ja, wer außer uns dann aber doch noch überall unterwegs war, Schmetterlinge, also ganze Schwärme von Schmetterlingen waren überall die ganze Zeit da und haben uns dann umschwirrt und so. Und wir sind ja zum Glück langsam genug gefahren, dass wir die wiederum nicht irgendwie überfahren haben oder so, weil sonst wäre das schwierig geworden, weil die wirklich überall waren.
Ja, am bemerkenswertesten oder am relativ häufig, aber gleichzeitig ziemlich cool war der blaue Tiger. Das ist der Name dieses Schmetterlings, den wir da häufig gesehen haben. Später dann auch noch, als wir durch den Nationalpark durchgefahren sind, gab es die überall. Das ist im Prinzip ein Schmetterling, der hat im Prinzip so ein Tigermuster auf den Flügeln, aber halt mit Blau statt Orange. Sieht schon ganz cool aus, so ein Himmelblau. Und der ist auch recht groß, also der hat schon so 10 cm Flügelspannweite. Also kann man schon was mit anfangen mit dem Ding. Und die Schmetterlinge waren ja auch nicht die einzigen Tiere, das einzige Wildlife, was wir da gesehen haben. Irgendwann habe ich auch plötzlich angehalten, weil ich irgendwie 30 Meter vor mir so einen schon einen Meter lang, vielleicht sogar ein bisschen mehr mit Schwanz, Waran auf dem Weg gesehen habe. Habe dann Belinda bedeutet mit der Hand, dass sie doch auch anhalten soll, hat sie dann auch gemacht. Aber trotzdem, bevor ich meine Kamera rausgeholt habe, ist der Waran dann leider schon im Wald verschwunden. Deswegen gibt es davon kein Foto. Was wir auch gesehen haben, war ein schwarzes Riesenhörnchen. Davon haben wir dann später im Nationalpark selbst, kommen wir nachher noch dazu, dann nochmal ein Foto gemacht. Das heißt, davon haben wir ein Foto. Das ist so ein Eichhörnchen, aber größer. Also bestimmt von der Körperlänge dreimal so lang. Deswegen heißt es ja auch Riesenhörnchen und ist halt schwarz. Und ja, lebt aber wie ein Eichhörnchen da halt in den Bäumen. Und dann wilde Hühner. Nehmen wir jedenfalls mal an, dass sie wild waren. Die kommen ja aus Südostasien, also das Haushuhn, die Wildform des Haushuhns kommt ja aus Südostasien. Das ist mal ein Einhaltspunkt dafür, dass es wilde Hühner waren. Und wir haben noch zwei weitere.
Ja, sie waren noch schreckhafter als die normalen Hühner. Sind sofort vor uns weggerannt, schon paar Dutzend Meter vor uns. Und beziehungsweise nicht weggerannt, sondern weggeflogen. Also die konnten erstaunlich gut fliegen. Kennt man eigentlich nicht von so einem Haushuhn, aber die sind da schon einige Meter dann in den Wald geflogen und wusch, waren sie weg.
Ja, die sind abgegangen wie Schmidts Katze, als wir da 50 Meter davon entfernt waren. Da haben die Panik bekommen und sind eben wirklich richtig mit Karacho in den Wald reingeflogen. War echt überrascht. Das habe ich von einem Huhn so noch nie gesehen, dass so ein Haushuhn vielleicht mal irgendwie 2 Meter auf den Zaun hoch springt, halb fliegt. Ja, das schon. Aber das Ding ist da in den Wald geschossen. Wahnsinn. Und ich meine, man muss ja auch sagen, dass so ein Hahn eigentlich ja auch tatsächlich relativ bunt und exotisch und cool aussieht. Also wenn wir den nicht so gewohnt wären von zu Hause als Haus- und als Nutztier, so ein Hahn wäre schon echt irgendwie ein cooler Vogel, so als Entdecker im Urwald, ne? Aber so ist halt so ein bisschen, weil es den halt überall gibt, ist halt so ein bisschen, ja, ist halt ein Huhn. Aber ansonsten würde man da schon, war geil, richtig bunter Vogel da, ne? Und ja auch relativ groß im Vergleich zu kleinen spatzenförmigen Vögeln oder so. Also an sich ist es ja schon cool, so ein Huhn mal zu sehen in freier Wildbahn.
Ja, was wir sonst noch Cooles gesehen haben, war Elefantenkot. Es gibt nämlich auch ca. 300 wilde Elefanten im Nationalpark und offenbar kommen die auch auf diesem Schotterweg manchmal vorbei. Das wäre natürlich sehr cool gewesen, hier welche zu sehen, weil wir halt hier komplett alleine mit den Tieren gewesen wären. Hätte man sicherlich auch coole Bilder machen können. Aber ja, nee, leider kam natürlich keiner mehr vorbei. Wir haben nur des Öfteren nochmal ihren Kot gesehen.
Als wir dann allerdings zurück auf dem Asphalt waren, als wir die 34 Kilometer Schotterstraße durchgefahren sind, sind wir halt wieder zurück auf einer Asphaltstraße noch außerhalb, also auch kurz vor dem Nationalpark quasi, zurück dann auf Asphalt gekommen. Und dort haben wir dann tatsächlich einen mutmaßlich wilden Elefanten neben der Straße auf so einem Acker im Prinzip gesehen, der da halt diesen trockenen Acker-Erde-Staub da auf seine Haut hoch gewirbelt hat, wie sie das ja machen, so Elefanten auch zur Hautpflege und so. Und ja, das war halt nicht ganz das Gleiche, wie es auf dem Schotterweg gewesen wäre, weil da war es dann halt schon so, dass auch die ganzen Locals und so dann da ihre Autos angehalten haben und sich Staus gebildet haben, weil die da schon auch irgendwie begeistert davon waren, diesen wilden Elefanten da neben der Straße zu sehen und dann ja auch alle Smartphone gezückt haben und so.
Ja, also mit dem Begriff Locals wäre ich hier vorsichtig, weil ich weiß nicht, wie local die da waren. Das waren vielleicht auch irgendwelche Touris aus Bangkok, also andere Thailänder, die da gerade in der Gegend Urlaub gemacht haben vom Khao Yai National Park.
Das war dann schon im Prinzip auch in der Abenddämmerung und das heißt, wir mussten uns auch wieder einen Zeltplatz suchen und haben uns dann da auch so ein bisschen, es ist schon auch wieder, ne, solange man noch außerhalb vom Nationalpark ist, ist schon auch relativ dicht besiedelt in der Region und wir sind dann so einen kleinen Weg durch so ein Dorf hinten gefahren, bis das Dorf dann aufgehört hat und wollten uns dann da auf so eine Wiese stellen, aber da kam dann gleich irgendwie eine Frau. Vielleicht hat der sogar diese Wiese gehört. Es war nicht so ganz klar, ob das Privatgrundstück ist oder nicht, aber es war eine große Wiese, also gestört hätten wir da, denke ich, keinen. Und sie hat dann auch nicht gesagt, ihr dürft hier nicht zelten, weil mein Grundstück, sondern sie hat gesagt, zumindest so habe ich ihre Geste und so verstanden, ihr solltet hier nicht zelten, weil Achtung vor Elefanten, die hier rumlaufen können. Und dann haben wir halt auch versucht, ein bisschen zu sagen, ja gut, aber wo sollen wir denn sonst hin? Elefanten gibt es ja überall und diese Angst von Locals vor Wildtieren ist sowieso was, was man irgendwann lernt zu ignorieren als Radreisender, muss man sagen, weil die ja ständig Angst vor irgendwelchen Wölfen und Hunden und Tieren und Elefanten und was weiß ich haben und trotzdem zelten und Bären. Und man zeltet halt trotzdem und wenn man ein bisschen vorsichtig ist, geht es in aller Regel auch gut. Deswegen, ich hätte jetzt da nicht so Angst gehabt, vor dem Elefant da zu zelten, aber wir haben, war halt schwierig dann zu diskutieren und so. Und haben wir gesagt, ja gut, so schön war der Platz dann irgendwie eh auch wieder nicht. Vielleicht ist es sogar Privatgrundstück, vielleicht ist es sogar ihrs, dann fahren wir halt lieber weiter. Und stattdessen sind wir dann im Prinzip so ein bisschen auf den Hauptplatz von dem Dorf gegangen. Hatte dann nämlich neben der Hauptstraße im Prinzip, die durch das Dorf geführt hat, war so ein riesiger Platz, war wohl auch ein Veranstaltungsgelände, wo irgendwelche Konzerte oder so manchmal stattfinden, weiß ich nicht, war jetzt aber gerade nichts. Das heißt, der Platz war leer und der war halt echt groß. Wir waren schon irgendwie 300, 400 Meter neben der Straße in der Mitte auf dem Platz und haben uns da einfach da mitten reingestellt. Der Platz war so groß, dass da im Verhältnis quasi nichts los war. Das heißt, wir waren da ziemlich alleine und das klingt jetzt nach keinem besonders schönen Zeltplatz. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es einer war, aber es hatte fast so ein bisschen was Romantisches, weil man saß da abends dann vor seinem Zelt im Dunkeln schon, wir sind im Dunkeln dann angekommen, auf dem Platz und hat überall ringsrum so ein bisschen in der Entfernung die Lichter von der Stadt gesehen. Die Autos, die auf der Straße lang gefahren sind, die 300, 400 Meter entfernt, die waren so weit weg, also die 300, 400 Meter haben gereicht, dass man deren Motorgeräusch gar nicht mehr gehört hat. Das heißt, es war auch irgendwie ruhig. Und dann ist halt vielleicht mal noch irgendwie ein Jogger oder so vorbeigelaufen, aber sonst hat uns da im Prinzip niemand gesehen. Glaube ich. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand da gesehen hat, obwohl wir mitten im Dorf auf diesem Platz gezeltet haben. Insofern war es irgendwie noch eine ganz coole Erfahrung irgendwie.
Ja, und wir sind ja in der Dämmerung angekommen und dann auch sehr früh losgefahren am nächsten Tag. Hat uns also keiner mehr in der Helligkeit gesehen, weil wir mussten wieder ein bisschen hochfahren. Und zwar ging es dann in den Nationalpark. Und zwar gibt es eine einzige Straße, die den Park im Prinzip von Nord nach Süd quert und dann halt entsprechend über diesen Berg, wo der Park liegt, führt. Der ist so 800 Meter hoch und ja, entsprechend sind wir früh losgefahren, weil war ja wieder heiß, also warm dort. Ja, nur 30 Grad mittags, sage ich mal in Anführungsstrichen. Schon unten noch an der Straße muss man Eintritt zahlen. Das heißt, auch wenn man einfach nur die Straße durch nach Süden fahren will, muss man das zahlen. Das sind 400 Baht pro Person, also umgerechnet so 11 Euro. Und dann windet sich die Straße eben so ein bisschen am Urwaldhang entlang nach oben. Ja, und das war eigentlich schon ganz schön, mit dem Fahrrad da hochzufahren. Also war auch ein bisschen anstrengend, aber ging noch, weil morgens war es noch kühl. Und dann ist die Sonne langsam aufgegangen und man ist da hochgefahren und es war echt wenig Verkehr. Also man konnte gut fahren auf der Straße und man hat auch echt viel gesehen. Also ich meine, Urwald an sich hatten wir ja auch schon gesehen in Vietnam, im Kuk Phuong Nationalpark und in Laos. Aber hier hat man tatsächlich auch von der Straße aus schon ein bisschen Wildlife gesehen.
Ja, an dieser Stelle zunächst mal vor allem relativ viele Doppelhornvögel. Der größte Vertreter unter den Nashornvögeln saßen halt dann so in den Bäumen, sind teilweise auch von Baum zu Baum geflogen, jedenfalls in der Entfernung. Und ja, die gehören wohl zu den größten waldbewohnenden Vögeln der Welt, haben wir nachgelesen. Haben so ungefähr 1 Meter Körperlänge, 1,60 Meter Spannweite, also das ist schon echt ein ordentlicher Vogel. Haben schwarz-weißes Gefieder, einen weiß-gelben Hals. Und ja, ihr Haupterkennungsmerkmal ist vor allem der 30 Meter lange, nicht ganz, 30 Zentimeter lange gelbe Schnabel, knallgelbe Schnabel, und dann hat er über dem Schnabel quasi nochmal so ein 10 cm langes gelbes Horn. Und das ist schon, ja, macht schon was her. Von der Größe und dann auch noch von diesem etwas exotischen, absurden, charakteristischen Schnabel mit diesem Horn und so. Das ist schon ganz cool. Und auch wenn die dann über unsere Köpfe oder so teilweise weggeflogen sind, ne, aufgrund der Größe, das hat man schon, die haben richtig wusch, wusch, wusch mit ihrem Flügelschlag. Das hat man richtig gehört. Also das war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Ja, ansonsten abseits der fliegenden Tiere haben wir auch ein paar Makaken in den Baumkronen sitzen sehen. Also ja, jetzt kann man sagen, das ist jetzt nichts so Besonderes, weil Makaken sind halt an sich so die Standardaffen, die den Touris sonst immer das Essen klauen. Also dafür sind sie berühmt und berüchtigt, würde ich sagen. Die hier haben uns jetzt nicht unser Essen geklaut. Also die entlang der Straße, die haben schön ihr eigenes Essen gekaut, saßen da auf dem Baum und haben dann irgendwelche Reste, vielleicht haben sie was geschält, also es war zu weit weg, dass ich es erkennen konnte, und haben dann da irgendwas wieder runtergeschmissen vom Baum, ist immer so was runtergerieselt. Dadurch haben wir es auch erst erkannt, glaube ich, dass da oben was drin sitzt. Ansonsten später haben wir dann noch weitere Affen gesehen, nämlich zwei Weißhandgibbons. Die haben so längeres schwarzes Fell, weiße Hände und Füße und einen weißen Ring ums Gesicht, deswegen heißen die so. Ja, und die Arme von denen sind eben relativ lang, nämlich eigentlich so lang wie der Körper und die Beine zusammen. Und damit hangeln die sich dann so von Ast zu Ast, haben wir auf jeden Fall auch ein Bild in der Galerie.
Und was man auch hin und wieder halt gesehen hat, waren so ein paar bunte Vögel, bunte kleinere Vögel, zum Beispiel ein Papagei-Breitrachen. Der Papagei-Breitrachen ist kein Papagei, sondern ein Breitrachen. Ein Sperlingsvogel, der aber Papagei-Breitrachen heißt, weil er bunt wie ein Papagei ist. Also er hat einen grünen Körper, einen blauen Schwanz und einen knallgelb-schwarz gefleckten oder ja, also die Hälfte vom Kopf ist gelb, die Hälfte vom Kopf ist schwarz und die Farben gehen so ein bisschen verkräuselt ineinander über, sag ich mal.
Ja, also wie gesagt, das war jetzt alles schon was wir auf der Fahrt nach oben vom Fahrrad aus neben der Straße gesehen haben. Musste man halt immer schauen, wenn man irgendwas rascheln hört, ob man da was sieht. Und oben angekommen, also fast am höchsten Punkt, liegt dann das Visitor Center. Da gibt es dann auch noch einen Campingplatz oben. Es gibt auch noch Bungalows und halt vor allem einige Wanderwege, die man dann teils mit Guide, aber auch teils eben ohne Guide bewandern darf. Zunächst mal haben wir dann die Räder geparkt an dem Trailhead von Weg Nummer 2. Der ist 3,2 Kilometer lang, klingt jetzt nicht so viel, aber durch den Urwald ist immer ein bisschen anstrengender. Und außerdem ist es heiß, deswegen haben wir uns jetzt nicht den längsten ausgesucht. Wo wir geparkt haben, da war so eine Ranger-Station, sage ich mal, so ein Ranger-Haus. Und der Ranger hat uns dann direkt gesagt, hier Food Inside, also unsere Essenstaschen sollten dann ins Rangerhaus rein, wegen der Affen eben, weil die eben auch dafür bekannt sind, dass sie auch Fahrradtaschen aufbekommen oder zumindest allgemein Taschen aufbekommen und dann alles über den Haufen werfen, was nicht Essen ist, und das Essen dann klauen und essen. Genau. Und dann sind wir eben losgewandert. Also unsere Wanderung ging dann so am Fluss entlang, wobei viel Fluss, ja, es gab schon ein bisschen Fluss, aber allgemein war das Wasser, was da noch drin war, während der Trockenzeit, die jetzt vorherrscht, halt relativ trüb, ein bisschen siffig. Und die Wasserfälle waren ja teils nicht existent und teils wenig spektakulär. Also es war einfach nicht viel Wasser, was da runtergerauscht ist.
Wobei, wenn du jetzt sagst siffig, dann würde ich jetzt hier im Nationalpark mal schon davon ausgehen, dass das natürlicher Siff ist und nicht irgendwie Öl oder Müll oder Plastik.
Nee, das hat man schon gesehen, das war halt braun, also wahrscheinlich viel Matsch drin oder halt Elefantenkacke, wahrscheinlich sowas auf die Art.
Und während dieser Wanderung war es jetzt eben hier auch, dass wir nochmal so ein schwarzes Riesenhörnchen gesehen haben und es dort dann auch erstmals fotografieren konnten. Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen scharf geworden. Das an sich von der Aufteilung auf dem Bild ist auf jeden Fall relativ cool. Auch wenn es nicht scharf ist, werden wir es wahrscheinlich in die Fotogalerie zu dieser Episode packen auf unserer Website. Und ansonsten gab es halt auch wieder viele Schmetterlinge. Wir haben auch so eine kleine Echse gesehen. Schwierig zu bestimmen, was das für eine Art war. Weiß ich nicht, so ein bisschen Richtung Chamäleon, aber es war kein Chamäleon.
Ja, und sonst halt ganz viele kleine Eidechsen auch, die immer sofort weggehuscht sind. Was heißt sofort? Manchmal auch echt spät, da war der Fuß schon fast auf der Eidechse. Also Mann, beziehungsweise vor allem die Eidechse, musste da ein bisschen aufpassen, wenn da jemand gewandert ist.
Ja, und ansonsten war es aber, abgesehen von den ein, zwei Tieren, was natürlich schon recht cool war, war es aber natürlich schon auch irgendwie eine Wanderung, wie wir sie jetzt in Südostasien schon ein paar Mal gemacht haben. Also auch im Kukfong Nationalpark sind wir gewandert. Aber da gab es halt keine Tiere, ne? Das muss man schon sagen. Das ist jetzt hier schon irgendwie deutlich interessanter gewesen. Jedenfalls haben wir dortmals keine gesehen. Vielleicht hatten wir auch Pech, kann natürlich auch sein. Aber ja, 3,2 Kilometer und dann, das war kein Rundweg, aber wir haben dann es relativ einfach geschafft, zurück zu hitchhiken, praktisch wieder zu unseren Fahrrädern. Da war auch, das war eine Thailänderin und ich glaube, die hat erst ein bisschen so erstaunt geguckt, was wir von ihr wollen, aber als wir dann erklärt haben, dass wir da zurückfahren wollen, hat sie sofort gesagt, ja klar, kein Problem. Also auch wieder ein Beispiel dafür, dass die Leute sehr, sehr nett und hilfsbereit sind. Und sind also zu den Fahrrädern zurückgehitchhiked und dann nochmal ein paar Kilometer zum Campingplatz des Nationalparks gefahren, der da auch oben auf dem Berg quasi mitten im Park liegt. Und dort kann man eben für 30 Baht pro Person, also knapp 1 Euro pro Person, sein Zelt aufbauen.
Genau, ansonsten ist Camping im Nationalpark verboten. Also einerseits wegen der Gefahr, aber andererseits wahrscheinlich, dass man die auch nicht stört. Wahrscheinlich. Und entsprechend war halt, ja, da auch einiges los auf dem Campingplatz tatsächlich. Da waren schon einige Zelte aufgebaut, als wir kamen. Und wir kamen eigentlich schon mittags an, weil es wurde ja wieder heiß. Teilweise auch richtig große Zelte, teilweise so billige Decathlon-mäßige Zelte. Also die Thailänder, ja, die campen scheinbar auch gerne mal, einige zumindest. Aber es war auch echt viel Platz auf dem Campingplatz und gut gemacht. Facilities, Wasser, alles sauber und sonst, also merkt man wieder richtig gut.
Ja, ich meine insgesamt, wenn man das jetzt mit dem Kukfong Nationalpark vergleicht, war so die Touristeninfrastruktur hier in diesem Nationalpark schon viel, viel stärker ausgebaut. Ne? Das war schon ein krasser Unterschied. Und es waren ja auch viel mehr Leute da. Es war alles irgendwie besser organisiert und ja.
Und zwar nicht nur Menschen da, sondern auch ein paar Makaken wieder, also Äffchen. Also wir haben unser Zelt nicht allein gelassen. Kam auch keiner dann an unser Zelt. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn wir es allein gelassen hätten.
Ja, wir können es uns schon denken, weil wir gesehen haben, was die Affen mit den anderen Zelten so gemacht haben. Also auch Zelte sind vor Affen nicht sicher, wenn man sie nicht bewacht. Also das sollte man schon... Ich würde schon sagen, man sollte sein Zelt dann nicht unbedingt allein lassen.
Ansonsten gab es auch noch Hirsche, mutmaßlich Samba-Hirsche. Die haben jetzt, glaube ich, Zelte nicht so angegriffen, sage ich mal. Bin mir nicht ganz sicher, wobei manche schon ganz nah kamen. Die haben aber vor allem den Rasen abgefressen, dass der schön kurz war. Auch gut fürs Zelten.
Ja, die waren ja auch total da an die Menschen gewöhnt. Ne? Also ich glaube, die leben da ja auch nur noch auf diesem Zelt. Also ich meine, ursprünglich sind es schon Tiere, die in dem Wald, glaube ich, so vorkamen. Der Samba-Hirsch ist schon eine Hirschart, die in Südostasien ursprünglich herkommt, aber die da auf dem Zeltplatz waren, ich glaube, die treiben sich da nicht mehr viel tief im Wald rum, sondern leben halt auf dem Zeltplatz und halten den Rasen kurz, oder?
In Einklang mit den Campern da. Ja, also wir haben jetzt schon öfter gesagt, dass da relativ viel los war auf dem Campingplatz. Ich will auch gar nicht wissen, was am Wochenende da los ist. Aber es ging eigentlich noch. Also das nächste Zelt neben uns war keine 10 Meter, glaube ich, letztendlich nachts entfernt. Aber es war total in Ordnung trotzdem. Also die Thais sind, wie gesagt, sehr zurückhaltend. Mittags lief mal ein bisschen Musik irgendwo leise. War aber auch keine Bassmusik, sondern war, glaube ich, ganz angenehme Musik sogar. Und abends dann, also sobald es dunkel wurde, dann um 6:30, kurz später war dann alles leise und wir sind auch nicht die Ersten, die jetzt ins Zelt sich zurückgezogen haben und sonst was. Und man konnte super schlafen, was ich jetzt, ja, Campingplätze habe ich schon eher so ein bisschen laut oder so in meinem Kopf, aber das war sehr angenehm da. Also allgemein eigentlich in Thailand hatten wir nachts keine Probleme mehr mit Lautstärke. Die Thais hören einfach nicht so laut oder so viel Bassmusik wie, weiß ich nicht, die Vietnamesen zum Beispiel. In der Hinsicht sind sie auf jeden Fall auch sehr respektvoll.
Der eine Typ im Nachbarzelt hat mal ein bisschen geschnarcht nachts. Das hat mich mal aufgeweckt, aber es ging dann auch relativ schnell wieder vorbei. Es war nicht so schlimm.
Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Tatsächlich, weil ich auch richtig gut da oben wieder schlafen konnte, weil es einfach nachts echt abgekühlt hat. Also ich weiß nicht, ob es an den 800 Metern lag oder am Dschungel drumherum oder beides zusammen so ein bisschen, aber es wurde dann tatsächlich so kühl abends schon, dass wir uns entschieden haben, unser Überzelt erstmals wieder zu benutzen und direkt drüber zu ziehen. Ist ja vielleicht für die Privatsphäre auf so einem Campingplatz sowieso ganz praktisch, aber auch wegen der Temperatur hat man es tatsächlich auch gebraucht.
Und am nächsten Tag ging es dann eben den Berg wieder runter, diesmal nach Süden, also nicht nach Norden, wo wir hergekommen sind logischerweise, sondern nach Süden Richtung Bangkok. Und auch auf der Abfahrt haben wir nochmal zwei neue Tierarten gesehen. Zum einen einen Prälatfasan, der Prälatfasan heißt wegen seines roten Kopfes. Und dann hättest du fast einen schwarzen Laos-Skorpion überfahren. Und die Dinger sind nicht klein. Die gehören zu den größten Skorpionen, die es überhaupt gibt. Sind wirklich, der war schon so 20 Zentimeter lang und bestimmt so von der Dicke über dem Boden 3 Zentimeter über dem Boden. Also das hättest du auch gespürt im Vorderrad, wenn du da drüber gefahren wärst. Aber bist noch gerade so knapp vorbeigefahren. War aber pechschwarz im Prinzip das Ding. Und ja, ich habe es dann noch ein bisschen beobachtet und über die Straße begleitet, damit es nicht von anderen Autos auch noch überfahren wird. Und als ich ihm dann ein bisschen näher gekommen bin dabei, ist er auch richtig in die Drohstellung gegangen. Also hat seinen Stachel hinten aufgerichtet und seine wirklich imposanten Scheren quasi mir entgegengestreckt oder in die Höhe gestreckt. Also ja, das war auch eine beeindruckende Begegnung. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal nachgelesen, besonders giftig ist er wohl nicht, wenn man gestochen wird, wohl vergleichbar mit einem Bienenstich. Also schon schmerzhaft, aber nicht wirklich gefährlich.
War ja so bei Skorpionen, die größten, die sind am wenigsten giftig, oder? Auch wenn sie wahrscheinlich am gefährlichsten aussehen.
Ja, in dem Fall war es auf jeden Fall so, beim schwarzen Laos-Skorpion. Die Könige des Khao Yai Nationalparks sind und bleiben aber natürlich die Elefanten. Und es wäre natürlich schon auch ganz cool gewesen, mal nochmal so ein Rudel oder wie sagt man bei Elefanten, eine Herde Elefanten im Wald, im Nationalpark oder so zu sehen. Aber das ist uns leider verwehrt geblieben. Ne? Der eine Elefant vor dem Nationalpark auf dem Acker war leider der einzige, den wir gesehen haben.
Ja, also von all den imposanten Tieren, die es da so geben soll, aber die wir nicht gesehen haben, da haben wir dann eben stattdessen das Warnschild vor diesem Tier fotografiert auf der Straße. Könnt ihr dann in der Galerie finden.
Als wir dann am Fuße des Berges rausgekommen sind, damit dann auch rausgekommen aus dem Nationalpark, aus dem Khao Yai Nationalpark, da sind wir unten dann wahrscheinlich schon, würde ich schon sagen, dass man das dann schon langsam zur Metropolregion von Bangkok dazuzählen kann, wo wir da dann rausgekommen sind. Also das ist dann relativ flaches Land und sehr, sehr dicht besiedelt. Bangkok ist da immer noch relativ weit weg, also irgendwie 100 Kilometer oder so, aber ich würde das jetzt trotzdem schon mal so ein bisschen zur Metropolregion von Bangkok dazuzählen. Bevor wir dann allerdings nach Bangkok reingefahren sind, haben wir erstmal noch Kurs aufgenommen auf Ayutthaya. Eine Stadt rund 80 Kilometer nördlich von Bangkok. Und Ayutthaya gilt, zumindest hatte ich das immer so ein bisschen so im Hinterkopf, als das Angkor Wat Thailands. Und mit entsprechend hohen Erwartungen bin ich da auch hingefahren. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, ob diese Erwartungen gerechtfertigt sind und erfüllt wurden. Hast du erstmal noch ein bisschen was rausgesucht, Belinda, was es mit Ayutthaya eigentlich so auf sich hat, was es eigentlich ist und was so die geschichtlichen Hintergründe sind?
Ja, nur ganz grob zur Einordnung, was wir uns da denn eigentlich anschauen. Ayutthaya ist, habe ich in der Einleitung schon gesagt, die ehemalige Hauptstadt des siamesischen Königreichs Ayutthaya, das von 1351 bis 1767 hier geherrscht hat. Also im Prinzip ist es so eine Art Nachfolger des Angkor-Reichs, also nicht wirklich, dass das Reich übernommen wurde und jetzt eine andere Hauptstadt und einen anderen König hatte, sondern eher so, dass die jetzt die Macht in dieser Region übernommen hatten. Also zu Beginn waren die beiden rivalisierend, dann hat Ayutthaya das Angkor-Reich noch geschwächt und selbst an Autorität in der Region gewonnen und irgendwann ist das Angkor-Reich dann ja auch untergegangen und Ayutthaya war eben das stärkste Reich in der Gegend. Und wie auch Champa und das Angkor-Reich war Ayutthaya selbst ein sogenanntes Mandala-Reich, das heißt eigentlich waren das ganz viele kleine selbstverwaltete Provinzen, die aber dann halt zu Ayutthaya und dem König da tributpflichtig waren und zusammen eben zu so einem siamesischen Königreich dann zusammengefasst wurden. Ja, und ab dem 16. Jahrhundert fing es dann an, dass dieses Reich Ayutthaya immer wieder von den Birmanen belagert wurde und die Birmanen versucht haben, das zu erobern. Dann ab dem 17. Jahrhundert hatten so die europäischen Kolonialmächte angefangen, so ein bisschen Einfluss zu nehmen, wobei mit diesem Reich Ayutthaya erstmal nur durch Handelsverträge, aber dann auch immer aggressiver mit dem Versuch, irgendwelche Monopolrechte zu ergattern, also dass die Chinesen nicht dies und das hier verkaufen und handeln dürfen, sondern nur die Franzosen hier das Monopolrecht haben oder die Niederländer. Und die Franzosen haben auch sehr starke Missionierungsversuche gemacht. Und das hat dann zu so einer Art Revolution geführt, 1688, wo der alte König eben abgesetzt, ich glaube sogar getötet wurde und ein neuer König eingesetzt wurde und dann komplett die Außenpolitik umgekrempelt wurde, sodass sich wieder im Grunde auf die Nachbarländer konzentriert wurde und nicht so viel Handel getrieben wurde mit den Europäern.
1688, das heißt wahrscheinlich ist da Burma und, ja, weiß ich gar nicht, was waren da auf der Ostseite von Ayutthaya dann, das was heute halt Laos, Kambodscha und Vietnam ist, wo später dann die Franzosen kamen. Also ich gehe davon aus, dass 1688 da eben noch nicht die Briten und die Franzosen schon eine Kolonie errichtet haben, sondern dass die erst später kamen, sodass, wenn du jetzt sagst, sie konzentrieren sich wieder auf die Nachbarländer statt den Europäern, dann...
Ja, wobei vor allem mit den Chinesen dann auch handeln. Also die Chinesen sind auch als Nachbarland gemeint, vor allem. Mit denen wurde auf jeden Fall stärker Handel betrieben. Mit Birma wahrscheinlich eher nicht, weil da hatten sie ja immer Probleme mit... In die Richtung. Jedenfalls begann zu dieser Zeit 1688 das sogenannte goldene Zeitalter von Ayutthaya, das dann so knapp 100 Jahre später, also so um 1760 rum endete, denn da kamen die Birmanen dann ein bisschen aggressiver, die hatten eine bisschen aggressivere Expansionspolitik zu der Zeit und haben schließlich dann auch 1767 Ayutthaya eingenommen, beziehungsweise eigentlich eher zerstört, die haben alles geplündert, alles was Gold war versucht zu schmelzen, alles in Brand gesetzt, die Menschen nach Birma verschleppt, wobei nicht so viele davon dort auch lebend ankamen, also nach einem ziemlichen Gemetzel und entsprechend wurden auch sehr viel der Gebäude in dieser Stadt zerstört. Ja, wie die Geschichte von Siam weiterging, tatsächlich ist nicht alles verloren gewesen da. Ein General, der später König Thaksin genannt wurde, hat dann die Armee wieder zusammengesammelt und diplomatische Verbindungen zu China genutzt, um sich Hilfe zu holen und dann eine komplette birmanische Unterwerfung von Siam verhindert und dann die neue Hauptstadt in Thonburi, also im Grunde neben beziehungsweise Teil des heutigen Bangkoks gegründet und dadurch später Siam wieder vereint, sodass dieses Land Siam doch weiter bestand. So viel zur Geschichte. Und jetzt haben wir uns eben angeschaut, was man da heutzutage noch sehen kann und werden deine Erwartungen, dass es das Angkor Wat Thailands ist, der Realität gerecht?
Nein. Um es kurz zu machen, nicht so wirklich. Also ja, dadurch, dass ich da mit den Erwartungen an Angkor Wat Thailands hingekommen bin, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich hätte man eher die Erwartungen ausrichten sollen am Eintrittspreis als an diesem Titel Angkor Wat Thailands. Denn ich meine, Angkor Wat hat ja irgendwie 70 Euro Eintritt oder so gekostet. 70. Und hier sind es halt eher so, ja, wenn man alles anschauen würde, so würde man wahrscheinlich mit 10 Euro gut hinkommen. Also hier kosten die Sachen halt irgendwie so ein bisschen mehr Einzeleintritt, wohingegen in Angkor Wat gab es halt so ein Generalticket. Und das ist wahrscheinlich vom Verhältnis auch einigermaßen angemessen, muss man sagen. Also es gibt schon viele verschiedene Tempel, die halt so verstreut über die moderne Stadt Ayutthaya liegen, die sich auch im Zentrum so ein bisschen clustern, also wo es ganz besonders viele gibt, wo dann auch so ein bisschen so eine mehr oder weniger nette Parkanlage zwischen den Tempeln ist. Und ich würde sagen, auch von der Grundfläche sind die einzelnen Tempel auch grob vergleichbar mit den Tempeln aus Angkor in Kambodscha. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass die Stadt damals, als sie eben richtig florierte, vielleicht durchaus vergleichbar war mit der Stadt Angkor, als Angkor richtig florierte. Also ich denke so, was die Pracht angeht zu ihrer Blütezeit, ja, könnte ich mir vorstellen, waren die vielleicht schon vergleichbar. Das kommt irgendwie schon rüber, aber man muss halt einfach sagen, dass der Zustand heute von Ayutthaya einfach schon deutlich schlechter ist als der Zustand von Angkor. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Birmesen hier in Ayutthaya einfach stärker gewütet haben und mehr zerstört haben, als Angkor zerstört wurde von irgendwelchen Nachfolgereichen und dann von Ayutthaya. Ich meine, geplündert haben die es schon auch, aber vielleicht sind sie nicht ganz so rabiat damit umgegangen. Oder was natürlich auch sein kann, ist, dass Angkor einfach besser restauriert wurde. Ich meine, da weiß man ja auch nie so im Nachhinein, was hat man tatsächlich so aufgebaut gefunden oder was hat man im Nachhinein wieder aufgebaut. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwer zu sagen. Aber jedenfalls das, was man jetzt heute sieht, was heute übrig ist, da ist auch die Architektur hier viel einfacher als das, was man von Angkor noch sehen kann. Da kann man beeindruckendere Architektur sehen, auf jeden Fall, als jetzt hier in Ayutthaya. Ich meine, was hier am zu rumsteht, so neben den Tempeln, sind Modelle davon, wie es früher mal ausgesehen hat. Und daran lässt sich schon erahnen, dass es schon mal ganz cool war, ursprünglich. Da sieht man halt dann auch die ganzen Holzgebäude, die halt auch relativ schmuckvoll aussehen im Modell, die dann so zwischen den Steingebäuden eingebettet sind. Und heute ist halt nur noch das übrig, was halt irgendwie Stein ist und auch da nur das, was jetzt nicht irgendwie ein besonders großes Dach hat oder so, sondern halt in erster Linie, was halt irgendwie ein massiver Turm ist oder so. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass das Ganze mal völlig intakt war und dann die ganzen schmucken Holzhäuschen oder so noch dazwischen standen, kann ich mir schon vorstellen, dass das mal cool aussah. Aber ja, das ist halt nicht restauriert worden, wie vielleicht auch viele Dinge in China restauriert worden sind. Also ich meine, auch die verbotene Stadt in Peking zum Beispiel ist ja sehr gut in Schuss gehalten und restauriert worden. Das sind ja auch viele Holzgebäude. Und wenn jetzt hier in Ayutthaya die Holzgebäude noch so stehen würden, wie sie in der verbotenen Stadt in Peking stehen, dann wird das Ganze vielleicht auch wiederum mehr hermachen. Aber so sind es schon vor allem Steinhaufen, die an sich sicherlich interessanter sind als viele andere Steinhaufen, die wir auf unserer Tour gesehen haben, das muss man schon sagen, aber wenn man halt mit der Erwartung Angkor Wat Thailands herkommt, dann ist es halt enttäuschend. Also insofern liegt natürlich auch viel am Erwartungshaltungsmanagement definitiv. Wenn man nicht zu viel erwartet und sagt, man gibt halt 1, 2, 3 Euro aus, um sich mal so einen Tempel anzuschauen oder 2, dann kann man das schon machen, ist schon in Ordnung. Was halt auch komplett fehlt im Vergleich zu Angkor, ist diese Einbettung in den Dschungel. Das ist halt auch einfach wahnsinnig speziell bei Angkor Wat und das hast du hier halt nicht.
Ja, nee, auf jeden Fall. Dazu kommt natürlich noch, dass wir schon so viele Sachen gesehen haben auf dieser Tour, archäologisch, dass wir da einfach ein bisschen abgestumpfter sind. Deswegen haben wir uns auch gerade bezüglich der Hitze auch im Vorhinein schon überlegt, wollen wir uns hier wirklich alle Tempel anschauen? Weil es gibt so ein Kombi-Ticket, was dann halt ein bisschen günstiger ist, wenn man sich so alles anschauen würde. Haben dann aber uns entschlossen, das nicht zu nehmen, das Kombi-Ticket, sondern nur einzelne Tempel rauszusuchen, die wir dann anschauen und zu sagen, ja, die anderen sehen wahrscheinlich auch ähnlich aus. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil bei der Hitze war es dann doch ermüdend, durch diese Ruinen zu laufen, wo man nicht so viel von sieht und wo doch viele Ähnlichkeiten auch zwischen den Tempeln bestehen. Ja, und manchmal zum Entscheiden, ob wir uns diesen Tempel jetzt anschauen wollen oder nicht, hast du zumindest, du bist ja groß genug, über die Mauer gespickt, um zu schauen, wie viel kann man da jetzt noch wirklich sehen und lohnt sich das, da reinzugehen. Denn also eigentlich sieht man von außen im Sinne von außerhalb der Gebäude schon alles, weil man darf in die Gebäude, also in diese Stupa-artigen Gebäude zum Beispiel, nicht rein. Die sind eh abgesperrt, das heißt die Treppen da rein oder hochlaufen darf man nicht. Das heißt, man sieht eigentlich alles schon von außen.
So, wir sind jetzt abends, nachdem die Sonne untergegangen war und wieder alles dunkel ist, nochmal rausgefahren, weil wir gehört hatten, dass man eben manche Tempel auch noch quasi nach den offiziellen Öffnungszeiten durchaus noch besuchen kann und die auch stimmungsvoll beleuchtet sind. Wollten wir uns nochmal anschauen, jetzt ja auch bei ein bisschen angenehmeren Temperaturen, ein bisschen nicht, das heißt nicht, dass man nicht mehr schwitzt, aber zumindest ein bisschen angenehmere Temperaturen. Und wir haben es jetzt trotzdem vermieden, nochmal Eintritt zu zahlen, um reinzugehen, weil man halt auch so nach wie vor von außen über die Mauern relativ viel sieht. Aber man muss sagen, sie haben es schon echt sehr stimmungsvoll beleuchtet und auch vor allem überhaupt nicht kitschig. Ne? Es ist gar nicht bunt, aber sie haben so ganz viele Lampen in die ja doch relativ mächtigen Baumkronen gehängt, die jetzt hier jedenfalls auf diesen beiden Tempelgeländen stehen. Vorne, wo wir heute Mittag irgendwo waren, gab es auch mal einen Tempel ohne Bäume, aber hier hat es jetzt Bäume und da hängen jetzt überall diese Korblampen, ne? Das ist so ein, also der Lampenschirm quasi besteht aus so geflochtenen Körben. Und ja, das sieht schon schon stimmungsvoll aus und auch die großen Stupas oder die großen Türme von dem Tempel sind auch nicht kitschig, aber sehr schön beleuchtet und es hebt sich dann echt schön leicht gelblich vor dem jetzt immer noch relativ tief dunkelblauen Himmel ab. Also ich meine, es ist, die Sonne ist untergegangen, aber es ist immer noch so ein bisschen minimale Dämmerung, sodass der Himmel immer noch leicht dunkelblau scheint und macht schon was her. Und irgendwie scheinen wir hier noch so ein bisschen jetzt hier neben dem Tempel in so eine Autotuning-Messe oder Auto in so ein Tuning-Treffen gekommen zu sein. Da haben die pinke und gelbe Unterbodenbeleuchtung. Und der eine ist echt mega krass. Der ist tiefer gelegt, wie wahnsinnig, hat mega fette, breite Hinterreifen. Und da hat er alle Türen und den Kofferraum geöffnet. Und im Inneren der Türen, also auf der Innenseite der Türen und Kofferraum und so, alles voll mit LEDs und blinkt und Boxen und blinkt da auch in Mustern hin und her. Wahnsinn, was man mit dem Auto alles machen kann. Der sieht echt krank aus.
Ja, und damit war es das eigentlich an sich für heute. Aber wir haben mal wieder einen FAQ-Teil vorbereitet.
Ja, wir erzählen in diesem Podcast ja ganz generell in jeder Episode, was wir auf dieser Tour so erleben, was wir sehen und was wir tun. Aber es gibt natürlich auch einen Teil in unserem Radfahrer-Radreisealltag, der quasi so jeden Tag immer wieder gleich ist, quasi so Routine ist, dass wir da nicht jedes Mal in jeder Episode nochmal neu drauf eingehen und teilweise vielleicht auch noch gar nicht richtig drauf eingegangen sind, weil das für uns eben auch so Alltag und selbstverständlich ist, dass das jetzt für uns im Podcast einfach nicht erwähnenswert ist. Und aus dem Grund haben wir uns mal überlegt, vielleicht sollten wir da in einem separaten FAQ-Teil, nämlich jetzt unter anderem in diesem, wird wahrscheinlich zweiteilig werden, also in diesem und im nächsten FAQ-Teil, mal drauf eingehen. Und zwar ist es einfach, die Routine abends und die Routine morgens. Wir sprechen auch so ein bisschen intern von unserem Abendprotokoll und Morgenprotokoll, einfach weil diese Tasks, die sich da bei jedem Mal zelten, wir reden jetzt nur von den Abenden und Morgenen, wo wir wild zelten in der Regel, weil sich diese Tasks doch einfach eben halt so wiederholen, auch so eingespielt haben zwischen uns beiden natürlich. Das ist natürlich auch was, am Anfang diskutiert man da noch jeden Schritt und jetzt nach 2,5 Jahren geht das quasi alles von selbst und hat sich natürlich auch sehr viel mehr vereinheitlicht und ja, dass man eben quasi von einem Protokoll sprechen kann, was halt einfach jeden Abend und vor allem mehr sogar, würde ich fast sagen, noch jeden Morgen einfach von uns beiden dann abgearbeitet wird. Und ja, dann wollen wir einfach jetzt mal in diesem FAQ-Teil, in dieser Episode erzählen, wie unser Abendprotokoll so aussieht, wenn wir an einen Zeltplatz, an einen Wildzeltplatz ankommen, nachdem wir ihn gefunden haben. Die Suche nach dem Wildzeltplatz lassen wir mal raus, das ist auch ja sehr individuell, aber was danach dann passiert, ist eben ja so ein bisschen Schema F. Darauf wollen wir dieses Mal eingehen und dann in einer nächsten Episode im zweiten FAQ-Teil von dieser kleinen Reihe, sage ich mal, geht es dann um das Morgenprotokoll. Eine vielleicht wichtige Sache noch vorweg kurz. Wir reden natürlich jetzt hier viel auch darüber, wie wir so unser Zelt nutzen und wie wir unsere Schlafsäcke, Schlafausrüstung und so weiter nutzen. Wir gehen aber jetzt nicht so im Einzelnen darauf ein, wie das Zelt aussieht und was wir für ein Zelt haben. Dazu haben wir bereits separate FAQ-Teile gemacht in Episode 24 bzw. 28, wo wir eben über unser Zelt reden und über unsere sonstige Schlafausrüstung. Also wer da nochmal Details nachhören möchte, muss eben zurück in unsere frühen Episoden 24, 28 hören. So, also Situation. Wir haben einen Wildzeltplatz gesucht und gefunden und wir kommen da an, sehen, okay, hier entscheiden wir, hier bleiben wir. Was passiert dann? Was ist der erste Punkt in unserem Abendprotokoll?
Ja, das unterscheidet sich natürlich auch von Mal zu Mal so ein bisschen, was man direkt als erstes macht. Also je nachdem, um wie viel Uhr man jetzt an dem Zeltplatz angekommen ist oder wie versteckt er ist, macht man halt manche Sachen früher und andere erst später. Aber für jetzt, für diesen FAQ-Teil, gehen wir einfach mal von der Reihenfolge aus, die am häufigsten vorkommt bei uns, würde ich sagen. Und dann bauen wir eigentlich meistens als erstes das Zelt auf. Und ja, das beinhaltet verschiedene Schritte. Also als allererstes legen wir unsere Zeltunterlegplane aus, die muss ja ganz unten liegen. Und ja, während wir die auslegen, überlegen wir uns auch, in welche Richtung wir liegen wollen. Also falls halt der Boden nicht komplett flach ist, sondern ein bisschen geneigt, muss man sich halt überlegen, dass der Kopf da ist, wo es weiter oben ist und die Füße da, wo es weiter oben, weiter unten. Und danach tasten wir die Plane normalerweise auch tatsächlich ab, so ein bisschen, also um zu schauen, ob irgendwelche spitzen Steine drunter sind oder Dornen und sowas, sodass wir nachher nicht böse überrascht im Zelt da liegen und unsere Luftmatratzen plötzlich undicht sind.
Ja, oder auch einfach nur Unebenheiten, oder? Also es geht jetzt ja auch nicht nur um spitze Steine, sondern vielleicht auch einfach um größere, runde Steine oder Erdbrocken oder so. Wenn man das halt erst feststellt, nachdem das Zelt schon voll aufgebaut und die Heringe und so weiter alle reingesteckt hat, dann ist es halt doch irgendwie mühsam, das Zeug dann wieder unterm Zelt hervorzuholen. Und solange man halt nur die Plane da liegen hat, kann man die einfach nochmal kurz umklappen, den Stein rausholen und flach ist es. Manchmal liegen wir ja dann sogar auch nochmal Probe auf die Plane.
Ja, und wenn dann der Untergrund passt, dann packen wir das Zelt aus oder ich hole das Zelt, das ist ja in meinem Fahrrad befestigt und dann legen wir zusammen das Innenzelt auf die Plane, stecken die Stangen zusammen, hängen das Innenzelt ein. Also bei uns ist es ja so, dass man die Haken des Innenzelts über die Stangen klacken kann und nicht irgendwie das Zelt durch das Zelt durchziehen muss oder so wie bei anderen Zelten. Und danach werfen wir das Außenzelt drüber, klicken es fest, schlagen die Plane, die ist ein bisschen zu groß für unser Zelt, die müssen wir so umschlagen, damit, falls es regnet, das Wasser halt nicht zwischen Plane und Zelt läuft und sich dort sammelt. Und dann, was normalerweise Tizian macht, ist dann noch die Heringe rein, die das Zelt dann an Ort und Stelle halten oder wenn es halt der Untergrund nicht passend ist für Heringe, Steine, irgendwelche großen Steine aus der Gegend auftreiben und dadurch das Zelt eben ein bisschen befestigen. Und was ich in der Zwischenzeit normalerweise mache, ist meine abendliche Katzenwäsche, um nicht ganz so verschwitzt zu sein. Das kommt natürlich auch sehr drauf an, wenn man natürlich einen Fluss am Zeltplatz hat, geht man auch vielleicht noch baden oder sich da ein bisschen besser waschen und sonst halt mit Wasser, was man sich vorher irgendwie aufgefüllt hat.
Ja, und sobald das Zelt dann steht, können wir das Zelt dann auch beladen. Das heißt, wir nehmen dann einfach die Taschen vom Fahrrad und platzieren sie im Zelt. Wir haben ein relativ großes Zelt, einen relativ großen Innenraum im Zelt, sodass wir eben doch relativ viele unserer Taschen, wenn auch vielleicht nicht alle, mit ins Zelt reinnehmen können. Und also unser Zelt hat ja quasi zwei Eingänge und wir liegen dann immer so, dass ein Eingang am Fußende ist und ein Eingang am Kopfende und dann liegen wir quasi in der Mitte des Zeltes und rechts und links von uns jeweils ist dann noch Platz für die jeweiligen Taschen. Das heißt, ich habe dann, angenommen ich liege rechts, das ist tatsächlich nicht vorgegeben bei uns. Also das ist wirklich sehr individuell, ob ich rechts liege oder Belinda rechts liegt. Das ist so ein bisschen Zufall oder je nachdem, wer gerade wo. Tendenziell entscheidet sich das beim Abtasten, weil halt, wenn wir beide zusammen abtasten, irgendwie durch Zufall einer eher die eine Seite und der andere eher die andere Seite abtastet. Und normalerweise sagen wir dann auch, ja gut, dann liegt halt jeder auf der Seite, die er halt abgetastet hat. Aber, ne, also die Seite ist nicht vorgegeben. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Das könnte man mal fragen, wenn wir mal andere Leute treffen. Habe jetzt noch keine Aussagen zugehört, aber bei uns ist jedenfalls Zufall und wechselt immer wieder. Und genau, also wenn ich jetzt auch zum Beispiel auf der rechten Seite liege, dann habe ich halt rechts von mir noch meine Taschen zwischen meiner Luftmatratze und der Zeltwand liegen. Da habe ich ganz oben am Kopf die Essenstasche, danach kommt die Lenkertasche, dann kommt meine Klamottentasche und am Fußende kommt die Tasche mit Regenklamotten, auch mit der Drohne, damit die Wertsachen im Zelt sind, aber auch eben mit den Regenklamotten, falls es irgendwann am nächsten Morgen regnet, dass ich dann nicht erst raus in den Regen zum Fahrrad rennen muss, um meine Regenklamotten quasi zu holen, sondern die habe ich dann eben schon mit im Zelt. Und die Taschen, die am Fahrrad bleiben bei mir, sind eben die Schlaftasche, denn ich packe dann nicht nur die Taschen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ins Fahrrad, sondern die Schlaftasche bleibt am Fahrrad, aber den Inhalt der Schlaftasche trage ich dann rüber ins Zelt und schmeiße den auch ins Zelt beim Beladen des Zeltes. Und außerdem die Kochertasche mit dem Stuhl und dem Kocher und dem Topf und so weiter, die bleibt auch draußen am Fahrrad bei mir. Wie ist es bei dir mit den Taschen?
Ja, ich habe auf jeden Fall auch alle Taschen mit Wertsachen im Zelt, wie du auch. Bei mir passen sogar noch mehr rein, dadurch, dass halt mein Ortliebsack, der ist halt fast leer, weil das Zelt ja aufgebaut ist. Deswegen ist da nicht mehr so viel drin und meine eine Hintertasche mit Klamotten und wichtigen Sachen und meine Lenkertasche und meine beiden kleinen Taschen, kleinen Vorderradtaschen, die passen alle ins Zelt und dann habe ich draußen eben nur noch den fast leeren Ortliebsack stehen und meine Tasche mit den Schlafsachen, Schlafsack, Isomatte und so weiter. Und die steht dann aber fast leer in der Apsis tatsächlich. Also ich lasse keine Taschen am Fahrrad. Und zudem kann ich die halt von dort aus auch packen, vom Zelt aus, falls es morgens regnet oder so, ohne dass was nass wird. Kommt nicht so oft vor, aber wenn, dann ist es ganz praktisch. Ja, das ist eigentlich alles, was zum Zelt einpacken gehört. Ja, und danach, wenn eigentlich alles so aufgebaut ist, dann kochen wir. Manchmal kochen wir auch schon vorher, entweder als allererstes oder parallel zum Zelt aufbauen, je nachdem, wie spät es schon ist und wie viel Hunger wir haben, vor allem auch. Aber spätestens dann, wenn das Zelt halt steht, alles eingepackt ist und so, machen wir uns langsam mal so zum Kochen bereit.
Insbesondere halt auch, wenn der Platz nicht so sehr versteckt ist, dann würden wir halt gegebenenfalls auch erst kochen und dann erst Zelt aufbauen, wenn es vielleicht schon ein bisschen dunkel wird. Je natürlich auch wieder je nach Land. In der Mongolei war es keine, was scheißegal, da haben wir das Zelt als erst aufgebaut, weil das ja Wildcamping erlaubt. Aber halt in China, Vietnam haben wir dann tendenziell vielleicht auch mal erst gekocht.
Genau, und standardmäßig bauen wir zum Kochen auch unsere Stühle zuerst mal auf, damit wir uns schön hinsetzen können zum Sachen schnibbeln und aufbauen und so weiter. Und danach, ja, haben wir tatsächlich mal eine strengere Aufteilung als bisher. Ich tue normalerweise die Zutaten vorbereiten, Gemüse schnibbeln, falls nötig, oder Kochwasser aufsetzen oder halt holen und den Topf vorbereiten und so weiter. Und in der Zwischenzeit baut Tizian den Kocher auf, was dazu gehört, Benzinflasche herholen, Pumpe, was macht man da alles, weiß gar nicht.
Ja, alles zusammenholen und dann halt den Kocher anwerfen, sprich vorheizen. Also man muss ja quasi erstmal mit flüssigem Benzin eine gelbe Flamme erzeugen, damit der vorgeheizt wird und dann ist der Kocher beheizt. Also da ist er schon mal warm und dadurch wird dann das dann nachfolgende Benzin gasförmig und wird zu einer blauen Flamme. Das dauert halt auch irgendwie so eine gewisse Zeit. Und dann kam es halt auch gerade in letzter Zeit mit zunehmendem Alter des Kochers ja auch öfter mal noch vor, dass man den dann auch mal erstmal noch irgendwie reinigen oder putzen musste, wenn er nicht von Anfang an gleich irgendwie wollte. Wenn er nicht gleich irgendwie da halt das Benzin rauskam oder so, das kann sich dann auch noch ziehen. Aber genau, also ich kümmere mich vor allem kocherseitig und du eher essensseitig um das Kochen.
Genau, wobei, sobald der Kocher mal läuft und das Wasser vor sich hin köchelt und so, hilfst du dann auch, die Zutaten rechtzeitig reinzumachen oder dich mal um die Nudeln zu kümmern, wenn ich währenddessen irgendwas anderes erledige oder so. Genau, ja. Und am Ende, meistens kochen wir ja Nudeln auf der Tour. Deswegen ist das Standardprozedere, am Ende das Kochwasser abzuschütten. Da haben wir ja so einen coolen Topf, wo man das super einfach machen kann, ohne großen Sieb zu brauchen oder irgendwas. Nämlich, der hat so Löcher in seinem Deckel. Sodass es recht einfach geht. Und normalerweise, ja, machen wir irgendeine Soße, die man dann danach, entweder kochen wir das Gemüse mit den Nudeln im Standardfall oder wir machen danach halt noch irgendeine Soße dazu aus Tomaten oder sonst was, dann nach dem Kochen sozusagen, weil wir ja nur einen Topf haben und einen Kocher, also One-Pot-Gericht ist das, was wir machen können.
Genau, nachdem in der Regel eigentlich immer du das Wasser ausgegossen hast, abgegossen hast und dann normalerweise auch du die Soße in den Topf machst und mit den Nudeln, sagen wir jetzt mal, verrührst, ist es dann meine Aufgabe immer, die Reste der Soße aus der Packung auszukratzen.
Ja, den Punkt müsste man jetzt eigentlich nicht so genau ausführen. Das zeigt eher, wie wenig Kreativität wir normal beim Kochen haben, weil wir immer dasselbe machen. Ja, danach essen wir endlich. Meistens sind wir da schon relativ hungrig nach dem ganzen Fahrtag und so, bis dann alles fertig ist. Und danach muss man natürlich alles aufräumen und da ist tatsächlich die Aufteilung auch so, dass ich, obwohl ich ja gekocht habe, auch schon das Geschirr spülen muss. Aber dafür räumst du dann den Kocher auf, was ja auch ein bisschen Arbeit ist. Und Tizian trocknet dann das Geschirr ab.
Ja, in der Regel passt das ja zeitlich ganz gut, wenn ich mich beeile zumindest, dass der Kocher dann gerade abgebaut ist, sobald du mit den ersten Geschirrsachen fertig bist mit Spülen und ich dann quasi zum Abtrocknen übergehen kann, oder? Ja, und nachdem man dann alles abgetrocknet hat, dann halt auch wieder alles einpacken, also zum Beispiel dann den Kocher und den Topf wieder in unsere VD-Hinterradtasche, die ja bei mir draußen am Fahrrad hängt, packe ich dann wieder alles ein Und gut, dann entweder sitzen wir noch ein bisschen draußen vorm Zelt, wenn es warm ist und wenn es angenehm ist. Vielleicht haben wir ja ab und zu auch mal noch ein Dessert, was wir dann vielleicht essen würden. Würden wir sicherlich tendenziell eher erst essen, nachdem wir nämlich alles wieder küchemäßig wieder alles eingepackt haben und nicht davor, typischerweise. Und das ist natürlich dann sehr variabel, aber irgendwann werden wir dann wohl auch die Stühle dann wieder einpacken und dann ins Zelt einsteigen. Was gehört jetzt quasi alles im weiteren Sinne zum Einstieg ins Zelt dazu bei uns?
Ja, alles, was noch draußen ist, muss natürlich aufgeräumt werden. Und das heißt zum Beispiel, dass die Fahrräder für die Nacht an einem sinnvollen Ort platziert werden. Und zwar so, dass sie nicht umfallen und außerdem zusammengeschlossen werden. Das macht Tizian dann immer normalerweise.
Und auch nochmal zu betonen, wir machen das eigentlich immer. Auch als Teil der Routine. Selbst wenn wir wirklich an irgendwelchen Orten sind, wo es wirklich, wirklich unwahrscheinlich ist, dass jemand unsere Fahrräder klauen würde. Egal, ob wir alleine mitten in der Wüste, mitten im Urwald sind oder wie auch immer, wir schließen die Fahrräder einfach immer routinemäßig ab, um dann in Ruhe schlafen zu können und um nicht irgendwie in die Situation zu geraten, dass man sich irgendwie überlegen muss, schließen wir sie heute ab oder ist es sicher genug? Wir machen es einfach immer und dann ist gut quasi, dann können wir guten Gewissens ins Zelt und sei es auch noch so unwahrscheinlich, dass sie an diesem Ort geklaut werden. Meistens schließen wir sie ja nur zusammen, nur in besonderen Ausnahmefällen, wenn sich es irgendwie besonders anbietet, schließen wir sie noch irgendwo an. Aber naja, meistens ist das dann halt nicht so, dass da muss schon wirklich irgendwas prädestiniert dafür sein in der Nähe vom Zelt. Und wir versuchen sie auch immer ein bisschen möglichst nahe am Zelt hinzustellen, damit wir auch irgendwie hören würden nachts, vielleicht aufwachen würden, falls sich daran jemand irgendwie zu schaffen macht.
Ja, und was man dann noch machen muss, bevor man ins Zelt geht, ist nochmal aufs Klo, damit man da nicht später unbedingt nochmal raus muss. Und dann geht's ab ins Zelt. Und dort muss man normalerweise immer erstmal aufräumen, was halt erstmal alles durcheinander liegt. Taschen auf die Seite, ganze Schlafsack und Schlafzeug erstmal auf die Seite, damit man ein bisschen Platz hat, auch um was anderes aufzubauen. Gegebenenfalls auch die Schuhe tatsächlich einpacken und mit ins Zelt, je nachdem, was für komische Tiere draußen unterwegs sind. Also wir hatten am Anfang, glaube ich, hatten wir die Schuhe immer draußen lassen und dann hatten wir irgendwelche Gegenden, wo es Schnecken gab und das war halt nervig, wenn die über die Schuhe gekrochen sind und dann der ganze Schleim dran klebt. Dann haben wir sie da zeitweise mal eingepackt und jetzt kommt es halt immer drauf an, ob es regnet oder nicht und was da so halt an Tierwerk unterwegs ist.
Straßenhunde ja, je nachdem auch mal, die sich vielleicht so einen Schuh auch mal gerne nehmen und wegschleppen. Man weiß ja aus Cartoons oder was weiß ich woher, aus der Popkultur, wie gerne Hunde Schuhe mögen.
Stimmt, einmal hat tatsächlich einer einen auch mitgenommen, aber da haben wir es gesehen und konnten ihn rechtzeitig wieder zurückerobern. Ja, und wenn dann alles aufgeräumt ist, dann tue ich normalerweise erst meine Isomatte auslegen. Also egal, ob wir direkt danach auch vorhaben, ins Bett zu gehen, weil es schon spät ist, oder ob wir noch ein bisschen Zeit haben und im Zelt eigentlich nur sind, weil es draußen regnet oder unangenehm kalt ist oder so, werde ich auf jeden Fall als erstes mal meine Isomatte auslegen. Also diese pinke aus Schaumstoff, weil die ist halt nicht nur schön als Schutz der Luftmatratze und so, sondern auch zum Draufsitzen eigentlich ganz angenehm, vor allem wenn der Boden nicht ganz so weich ist.
Was ich dann meistens noch in dieser Phase mache, nachdem wir ins Zelt eingestiegen sind, ist, dass ich die Statistik für den Tag protokolliere. Also, dass ich die Daten aus dem Tacho in unsere Excel-Tabelle am Handy mit der Excel-App quasi übernehme, dort eintrage und auch noch die ganzen anderen statistischen Daten, die wir so protokollieren. Wetter, wie war das Wetter? Ein paar Beschreibungen von dem Zeltplatz, auch die ganzen Sachen, ne, von wo bis wo war jetzt an diesem Tag unasphaltierte Straße, unbefestigte Straße, von wo bis wo war scenic oder ein Highlight. Also auch die ganzen Daten, die dann in unsere Google Map, in unsere Routen Google Map einfließen. Da haben wir eben eine Excel-Datei dafür, die ich dann auf dem Handy eben entsprechend für diesen Tag mit Daten füllen kann. Und manchmal mache ich das auch, je nachdem, wenn ich Zeit habe, auch noch draußen auf dem Stuhl vorm Zelt, aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle quasi als einer der ersten Punkte, nachdem wir in das Zelt eingestiegen sind. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir je nachdem, nachdem wir da unsere Küche wieder aufgeräumt haben, wenn es noch irgendwie schön und warm ist draußen, manchmal auch auf den Stühlen draußen, dann noch irgendwie zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack oder so essen. Manchmal, wahrscheinlich auch eher noch in der Mehrheit der Fälle, machen wir das dann, vor allem wenn es halt schon irgendwie dunkel ist draußen oder so, dann auch gerne noch jetzt hier im Zelt, wenn wir was haben und wenn wir noch Hunger haben.
Ja, und dann, was wir auch häufiger tatsächlich von im Zelt heraus machen als draußen, aber nicht immer, ist Zähneputzen. Also das machen wir dann im Zelt und spucken dann halt durch die Tür nach draußen aus, sozusagen. Ja, und dann müssen wir ja auch noch, wir sind zwar im Zelt, aber wir müssen ja auch unser Bett noch aufbauen. Das Bett ist ja nicht einfach so da wie im normalen Schlafzimmer. Ja, und was da als erstes ansteht, ist aber erstmal alles vorbereiten, was wir zum Schlafen auch noch brauchen. Also in meinem Fall werden das Taschentücher und Ohrstöpsel parat legen, weil ich kann meistens nicht bei irgendwelchem Vogelgezwitscher oder auch geatmet oder irgendwas gut schlafen. Deswegen brauche ich da Ohrstöpsel. Lampe ist natürlich auch wichtig, parat zu haben. Im Dunkeln, wobei man die meistens schon auf hat, außer es ist halt zu der Zeit, wo man sein Schlafzeug aufbaut, nicht eh schon dunkel.
Ja, und dann bereiten wir sich halt je nachdem auch vor mit noch so Sachen wie Mütze oder Daunenjacke, falls zu erwarten ist, dass die Nacht kalt wird. Würde man, auch wenn man sie vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht braucht, weil es jetzt noch nicht so kalt ist, aber wenn man von der Wettervorhersage weiß, es wird irgendwie 5 Grad oder so werden in der Nacht, würde ich man da vielleicht auch schon mal die wärmeren Klamotten wie Mütze oder Daunenjacke schon mal so hinlegen, dass ich die dann mitten in der Nacht, sobald es mir dann zu kalt wird, schnell erreichen und anziehen kann. Schlaftrunken. Ja, als nächstes geht es dann eben darum, die Betten und so weiter aufzubauen. Dann, das bedeutet, ich blase normalerweise zuerst die Luftmatratze auf und ziehe dann meinen Schlafanzug an. Du machst es andersrum, interessanterweise, ne?
Ja, ich ziehe normalerweise erst meinen Schlafanzug an, manchmal auch noch früher sogar, einfach weil ich mich wohler fühle, aus den schwitzigen, dreckigen Klamotten rauszukommen und dann in sauberere Klamotten, sagen wir es so, reinzuschlüpfen, die nicht so kleben und keine Ahnung. Ja, und danach tue ich dann meine Luftmatratze aufpumpen. Also ich hatte ja von Beginn der Tour eigentlich noch so eine kleine Mini-Luftpumpe dabei, wiegt nur 50 Gramm, wo man die Luftmatratze aufpumpen kann, ohne Feuchtigkeit reinzulassen. Ich tue dann noch mein Inlet auspacken, also ich habe noch einen Schlafsack-Inlet, was ich benutze, zusätzlich zum Schlafanzug, um den Schlafsack so ein bisschen zu schützen, und stopfe dann mein Kissen ins Inlet rein. Das hat so eine Tasche dafür, sodass mein Kissen sozusagen auch nicht sofort dreckig wird von meiner verschwitzten Stirn oder sowas und dann auch nur das Inlet sozusagen den Dreck abkriegt.
Je nachdem, wie lang es dann seit dem Einstieg ins Zelt und damit seit dem letzten Mal pinkeln, seit dem letzten Klogang her ist, würde ich dann je nachdem auch doch häufig nochmal, bevor ich mich dann endgültig hinlege, auch nochmal pinkeln gehen. Dafür haben wir ja sehr, sehr praktischerweise, würde ich sagen, die Pinkelflasche dabei. Also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dann nicht nochmal aus dem Zelt raus muss. Super, super Sache. Habe ich, glaube ich, auch damals im entsprechenden Ausrüstungsteil schon hochgelobt, dass diese Pinkelflasche einem das Leben doch, vor allem wenn es kalt ist oder regnet oder so draußen, doch sehr, sehr angenehm macht. Und genau die nutze ich dann, je nachdem, wie viel dann da noch quasi, wie viel dann da noch anfällt an Urin, würde ich die dann auch nochmal ausleeren. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie es so ums Zelt herum aussieht. Wenn wir jetzt in irgendeinem Vorgarten zelten, wo wir eingeladen wurden, kann ich sie da natürlich nicht einfach vors Zelt ausleeren. Wenn wir irgendwo mitten im Wald sind, dann würde ich halt da auch die Pinkelflasche, würde ich meinen Arm möglichst weit aus dem Zelt raushalten, möglichst weit weg vom Zelt, aber halt so, dass ich nicht selber raus muss aus dem Zelt und da je nachdem auch die Pinkelflasche nochmal ausleeren.
Oder mich schicken, dass ich das übernehmen muss, weil ich sowieso normalerweise nochmal rausgehe, um draußen nochmal aufs Klo zu gehen. Was meistens ja auch nicht so schlimm ist, außer es schüttet halt oder so.
Stimmt, danke. Stimmt, da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Meistens nimmst du mir das ja dann sogar noch ab, dass du dann die Pinkelflasche nochmal ausleerst. Warum benutzt du nicht die Pinkelflasche? Warum gehst du nochmal raus?
Weil es mir dann doch angenehmer ist, weil es halt nicht so schlimm ist, rauszugehen und angenehmer ist, natürlicher vorkommt, draußen irgendwo hinzupinkeln, wie in irgendeine Flasche reinzupinkeln, muss ich zugeben.
Gut, und wenn du dann wieder quasi zurückkommst, dann machen wir auch die Zelttüren zu, auch vom Außenzelt, und dann, ja, platzieren wir die Luftmatratze. Also wir hatten die zwei ja schon aufgeblasen bzw. aufgepumpt, aber damit wir quasi nicht so sehr rumsitzen und rumlaufen oder knien müssen, um die nicht so sehr zu belasten, haben wir die normalerweise dann senkrecht stehen und noch nicht hingelegt und bewegen uns also nicht auf der Luftmatratze bis zu dem Punkt, sondern immer noch neben der Luftmatratze im Zelt, aber zu dem Zeitpunkt würden wir sie dann quasi von der senkrechten in die waagerechte Lage bringen, die Luftmatratze, und uns dann tatsächlich auch drauflegen, das Kissen drauf platzieren, du dein Inlet drauflegen, und dann legen wir uns hin Und dann muss man ja immer noch den Luftdruck von den Luftmatratzen einstellen. Normalerweise pustet man die etwas stärker auf, als man es eigentlich haben möchte. Oder jedenfalls wir machen das so. Dann legen wir uns hin und dann kann man quasi im Liegen nochmal ein bisschen Luft rauslassen, bis es gerade angenehm weich ist, aber noch nicht so weich, dass man irgendwie mit der Hüfte oder so schon wieder auf dem Boden unten durchschlägt. Ja, dann ziehe ich die Brille aus. Wir schalten das Licht aus, falls das noch an war, falls das noch gebrannt hat. Und dann normalerweise erst packen wir den Schlafsack aus und legen uns dann unter den Schlafsack. In den allermeisten Fällen auf dieser Tour haben wir uns ja eigentlich immer nur unter den Schlafsack gelegt und sind gar nicht reingeschlüpft, weil es einfach warm genug war, dass es gereicht hat, den Schlafsack nur als Decke zu benutzen. Und das eigentlich, also ich finde es eigentlich viel angenehmer, weil man dann so ein bisschen mehr Freiheit hat. Nur wenn es jetzt wirklich halt kalte Nächte waren, dann würden wir uns halt auch tatsächlich in den Schlafsack hineinlegen und ihn nicht nur als Decke benutzen. Ja, und dann der letzte Akt, der letzte Tagesordnungspunkt des Tages hier auf unserer Protokollliste ist dann welcher?
Ja, der ist eigentlich gar nicht erwähnenswert, der ist nur in dieser Notiz da geschrieben, Ohrstöpsel einsetzen, das steht da noch auf meiner Seite, aber das mache ich eigentlich nicht immer. Manchmal schlafe ich auch einfach ein und wenn es mir nachts so laut ist, benutze ich dann erst die Ohrstöpsel. Kommt drauf an, wie laut der Schlafplatz so ist. Aber ja, der letzte Tagesordnungspunkt ist dann eigentlich schlafen, so könnte man es ausdrücken. Und dann ist vorbei. Hoffentlich, wenn nicht irgendwelche eine nächtliche Störung kommt, weil irgendjemand unser Fahrrad umschweißt oder sonst was. Einmal ist unser Fahrrad umgeschmissen worden von einem Hund. Tatsächlich hatte ich die Mulltüte am Fahrrad befestigt und der hat daran gerissen und dann die Fahrräder umgeschmissen. Aber normalerweise wird man aus dem Zelt nicht wieder rausgejagt, nachdem man mal geschlafen hat.
Ja, also ich würde halt sagen, dass quasi die großen Blöcke, wann wir kochen oder wann wir das Zelt aufbauen, die sind halt schon ein bisschen flexibel und davon abhängig, wie die Situation ist, haben wir auch gesagt, aber halt innerhalb der Blöcke ist es schon relativ durchprotokolliert, würde ich mal sagen, weil sich es halt einfach so eingespielt hat auch. Wahrscheinlich wird es am Morgenprotokoll ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen starrer, weil man da, ich meine, ist ja wahrscheinlich auch bei jedem zu Hause sogar so, dass der Morgen noch ein bisschen mehr durchprotokolliert ist als der Abend. So ist es bei uns auch. Werden wir dann eben, wie gesagt, in einer nächsten Folge im FAQ-Teil besprechen. Ich weiß nicht, ob wir groß was dazu sagen können, wie lange das dauert. Wie lange brauchen wir von der Ankunft bis zum Schlafen?
Das ist schwierig und auch schwierig zu messen, weil es halt immer darauf ankommt, wie früh man ankommt und was für einen Druck man dann hat. Also wenn man erst ankommt, wenn es eigentlich schon fast dunkel ist, dann beeilen wir uns halt natürlich, weil es sonst zu dunkel ist, je nachdem, um das ein oder andere aufzubauen. Oder der Tau schon anfängt und alles Zeug nass ist, was noch außerhalb vom Zelt ist. Und wenn man halt ewig Zeit hat, dann lässt man sich natürlich beim Kochen auch gerade ewig Zeit und man sitzt halt noch draußen rum oder planscht noch im Fluss oder sonst irgendwas.
Okay, ich stelle die Frage anders. Was würdest du denn sagen, wann kommen wir denn so an? Typischerweise, was sind für uns so typische Ankunftszeiten und was sind für uns typische Schlafenszeiten?
Ja, ganz grob kommen wir meistens eigentlich zwischen 16 und 19 Uhr an. Das geht auch aus unserer Statistik hervor tatsächlich und das hätte ich jetzt auch so einfach so geraten. Warum das immer noch so ein 3-Stunden-Intervall ist, liegt halt teilweise auch daran, dass zu verschiedenen Tourabschnitten, zu verschiedenen Jahreszeiten und an verschiedenen Orten unterwegs war und die Sonne halt zu verschiedenen Zeiten untergegangen ist. Also hier in Richtung Südostasien jetzt war halt Winter und da ging die Sonne recht früh unter. Das heißt, wir haben geschaut, dass wir vor Sonnenuntergang, der teilweise halt schon um 5:30, 6 rum war, da auf jeden Fall einen Platz gefunden zu haben. Andererseits wollte man sich vielleicht eher verstecken, das heißt, man hat es schon nach hinten ausgereizt. Dann gab es Tourabschnitte, da war halt die Sonne noch bis um 8 oder 9 da und dann hatte man halt noch mehr Zeit zum Fahren auch und wollte nicht früh ankommen und so weiter und so fort.
Wobei sicherlich unsere Ankunftszeiten nicht so sehr geschwankt haben wie die Sonnenuntergangszeiten. Ne? Das heißt, wenn die Sonne sehr, sehr spät untergegangen ist, dann war es schon so, dass wir trotzdem halt um 19 Uhr oder so angekommen sind und dann hatten wir halt einfach noch 1-2 Stunden hell, was nicht sehr schön war. Wenn die Sonne jetzt schon um 17 Uhr untergegangen ist, dann kam es natürlich häufiger auch mal vor, dass wir halt trotzdem erst um 17 Uhr rangekommen sind und dann halt alles im Dunkeln gemacht haben. Also man passt sich so ein bisschen an, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir kommen immer 1 Stunde vor Sonnenuntergang. an, sondern ja, ein gewisser Ausgleich findet da schon statt. Und dann die Schlafenszeit, die schwankt wahrscheinlich sogar noch weniger als die Ankunftszeit fast. Würde sagen, so zwischen 8 und 22 Uhr gehen wir normalerweise schlafen. Also wenn wir wirklich früh ankommen am Zeltplatz und es dann auch früh dunkel wird, dann ist es jetzt nicht selten, dass wir dann um 8 Uhr auch im Zelt sind, alles erledigt haben und ja, dann gehen wir halt schlafen. Dann müssen wir ja vielleicht auch gucken, dass wir halt am nächsten Morgen nicht zu spät loskommen, weil wenn man nur bis 16 Uhr fahren kann, weil es nur bis dahin hell ist, dann möchte man ja auch am nächsten Morgen nicht erst um 10 Uhr loskommen, sage ich mal. Also da quasi auch die Helligkeit ein bisschen ausnutzen. Und wenn wir jetzt halt im Sommer, weiß ich nicht, um 19 Uhr ankommen, ja, dann ist halt irgendwie 21 Uhr, 21.30 Uhr, bis wir schlafen oder so, würde ich sagen. So ganz grob. Ja, und wann wir morgens loskommen, das behandeln wir dann eben in dem Morgenprotokollteil in einer der folgenden Episoden.
Ja, vielleicht hat es der ein oder andere gemerkt. Wir haben den FAQ-Teil schon vorher aufgenommen, nämlich in Da Nang, als wir Zeit hatten. Und damals in den alten, kalten Tagen, könnte man sagen, hat diese Routine auch noch einigermaßen gepasst. Seither ist es tatsächlich ein bisschen abgewichen wegen der Hitze. Wir haben ja zum Beispiel fast nie mit Überzelt geschlafen und sind immer viel früher aufgestanden. Das heißt, im Moment weicht unser Abend- und Morgenprotokoll leicht ab.
Wir hoffen mal, dass das jetzt hier die Ausnahme ist und nicht so, wie wir es im FAQ-Teil erzählt haben.
Ja, ansonsten ist der Plan, jetzt nach Bangkok weiterzufahren. Wie gesagt, Ayutthaya liegt ja nur 80 Kilometer nördlich davon, von Bangkok, von der Hauptstadt von Thailand. Von Bangkok aus werden wir allerdings dann noch keine neue Episode veröffentlichen. Das wäre dann ein bisschen zu kurz. Das heißt, die nächste Episode gibt es dann wahrscheinlich irgendwo weiter südlich aus Thailand. Bis dahin wünscht uns ein bisschen kühleres Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.